Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Guten Tag Thomas, hallöchen.
Guten Tag.
Da sind wir wieder.
Ja, fast so sicher wie das Amen in der Kirche.
Ja, okay, fast.
Fast.
Ja. Ja,
das hat. Gab's irgendwas die Woche?
Ja, so ein bisschen, das hat ja auch Tradition, dass es bei uns mittlerweile keine direkte Nachlese mehr ist, sondern sich zu einer ausgewachsenen Spätlese entwickelt. Das Ganze. Also das, ne? Weil wir sind ja sehr, sehr spät dran, würde ich sagen. Und die marktbegleitenden Publikationen, die sind ja schon längst mit ihren Inhalten draußen, sei es in Videoform, sei es in Blogform oder sei es in Audioform. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen das mal ein bisschen kürzer eventuell. Mal sehen, wo wir hängen bleiben oder wo wir nicht so hängen bleiben. Und wir übernehmen keine Garantie auf Vollständigkeit. Obwohl, wenn ich so ins vorbereitete Dokument schaue, könnte es sehr vollständig werden. Aber vielleicht lassen wir auch einiges bewusst raus, sage ich jetzt mal.
Also von mir aus könnten wir auch nur über eine Sache sprechen und das wär's.
Über eine Sache, okay. Naja, generell habe ich so den Eindruck, dass das eine Keynote war der ganz, ganz, ganz vielen kleinen Schritte und teilweise auch einige große Schritte. Aber die Vielzahl der kleinen Schritte, die hat nach meiner Meinung stark überwogen, muss ich sagen. Aber das empfindet ja auch jeder anders und jeder hat ja auch eine andere Meinung dazu. Aber jetzt geht es schon über Fazitgeschichten. Das sollte man eigentlich zum Schluss machen. Und ich glaube,
bevor wir können das Fazit auch von wegnehmen.
Das ist immer doof, finde ich. Weil wer hört sich dann noch unser Gesabbel an, wenn wir das Fazit schon vorwegnehmen? Aber bevor wir detailliert über die Apple Keynote sprechen, lass uns noch erwähnen, dass wir heute mal wieder einen Werbepartner an Bord haben. Und das ist auch im Monat September die Marke Ipalat aus dem Hause Dr. Pfleger. Tja, ich wollte gerade sagen, nicht September, ich wollte gerade sagen Tektember, aber ich weiß auch nicht. Der
Begriff, ja, oder was du auch sagen kannst, wäre September.
September, wieso? Was meinst du damit?
Twitch.
Twitch bin ich ja nicht im Thema, da kannst du mir echt jetzt viel erzählen, da bin ich jetzt wirklich außen vor. Ich bin mehr so jetzt im TikTok-Universum zu Hause, aber nur als Konsument.
Um Gottes Willen.
Da darfst du auch nicht reinschauen, du.
Die böse Plattform.
Die böse Plattform. Aber was ich da verstärkt gemerkt habe, ist jetzt nur ganz kurz als Anekdote. Ganz, ganz viel Cross-Posting. Also Instagram, TikTok, alles Cross-Posting. Also
ja, sehr, das ist sehr, auch das, was dir jeder momentan sagt. Du musst auf allen Plattformen präsent sein. Du musst da sein, wo deine
Community ist.
Genau, wo die Leute sind, ja, musst du einfach präsent sein. Und das hörst du jetzt schon seit einiger Zeit eigentlich aus allen Ecken. Sehr viele nehmen sich das auch zu Herzen. Ja, es gibt ja sehr viele, oder es werden immer mehr, die halt dann nicht nur ihren YouTube-Kanal bedienen, die mittlerweile dann auch nicht angefangen oder die nicht nur angefangen haben, live zu streamen, sei es auf YouTube und traditionell halt Twitch, die zwei Kanäle zu beschicken, sondern halt jetzt Livestreaming, Instagram, TikTok, Facebook, ja, plus Reels, plus wie heißt das auf den ganzen Plattformen? Reels? Stories und was weiß ich wie. Ja. Die da mittlerweile omnipräsent einfach sind. Sollen sie machen. Ich sehe es ein bisschen differenzierter beziehungsweise ein bisschen skeptisch, wenn du halt auch gerade auf allen Plattformen halt so halt Content rauspusht, beziehungsweise überall eventuell denselben Content einfach rausmachst, weil dann müsstest, weil nicht jede Plattform, wie gesagt, funktioniert mit demselben Inhalt.
Ja.
Von daher müsste man sich eigentlich die Arbeit machen und für jede Plattform und jede Gruppe, die halt auf dieser Plattform unterwegs ist, halt gezielt auch Content produzieren. Und das nimmt dann auch schon wieder Formen an. Da ist die Frage halt, wie lange kann man sowas halt, gerade wenn man vielleicht alleine und nicht mit einem Team unterwegs ist, wie lange kann man das halt dann auch wirklich konsequent 110%ig dann einfach fahren. Mhm. Das ist halt eine schwierige Geschichte, ja.
Das ist, denke ich, wenn du als Einzelkämpfer unterwegs bist, sehr, sehr kompliziert. Also da sollte man sich dann, wenn schon, an wenigen Plattformen festhalten. Aber wie gesagt, man sollte die Nutzer da abholen, wo sie zu Hause sind. Ne? Das ist halt so. Ja, wir machen es ja nicht anders. Wir sind ja auch auf Spotify, wir sind auf Deezer, wir sind bei Apple, wir sind ja eigentlich auch überall gelistet. Aber das ist ja kein klassisches Cross-Posting in dem Sinne, sondern das ist nur eine Verteilung auf die verschiedenen Plattformen. Ja, gut, ganz streng genommen ist es schon ein Cross-Posting, aber es gibt halt Leute, die sind exklusiv auf Spotify unterwegs und die wollen aus ihrer Spotify Bubble gar nicht heraus. Und ja gut, dann holen wir sie halt dort ab. Ist ja kein Problem. Ne? Das wird gemacht. Es sei denn, es ändert sich jetzt irgendwas bei Spotify, was wir jetzt nicht akzeptieren können, dann würden wir natürlich auch, denke ich, die Plattform verlassen. Zum Beispiel, wenn sie Werbung einspielen und uns daran nicht partizipieren lassen an der ganzen Geschichte. Ich glaube,
selbst wenn sie sagen, okay, ihr kriegt den 0,1 Cent oder so, sorry, aber
das würde sich dann auch nicht rechnen, weil Spotify ist nicht unsere stärkste Plattform von den Hörerzahlen oder von den Abonnenten her. Das ist nur eine Untermenge von dem, was wir eigentlich an Hörer haben. Ja. Na gut, das nur so als Background-Information. Dabei wollten wir heute doch ganz knackig in die Sendung einsteigen und heute habe ich das Gefühl, haben wir besonders viel off-topic gesprochen.
Geht noch. Wir sind erst bei 6 Minuten, also von daher.
Okay.
Ja, das hält sich alles in Grenzen. Wir können gerne noch ein bisschen ausholen, wenn du keine anderen Themen hast.
Ja, gerade heute haben wir mal ein paar Themen. Oder eigentlich einen.
Ja, okay, nee, dann kommen wir doch einfach zum Elefanten im Raum zurück. Ja.
Zum Elefanten im Raum zurück, okay. Kommen wir zu der Apple Keynote.
Mhm. Genau.
Ja, es fing ja alles sehr knackig an. Ne? Es ist ein sehr schneller Einstieg, muss ich sagen. Es gab dann erstmal ein bisschen sehr stark pathetisches Video oder eine Videofolge, wo sie gezeigt haben, yo, Apple Watch ist ein Lebensretter und hat uns das Leben gerettet. Und dann wurden halt so ein paar Briefe oder ein paar E-Mails vorgelesen, die zum größten Teil an Tim Cook gerichtet waren. Und das war schon sehr auf die, ich sag's mal ganz vorsichtig, auf die Tränendrüse gedrückt und teilweise auch ein bisschen dick aufgetragen, finde ich. Also das hätte man auch ein bisschen dezenter gestalten können, ist meine Meinung. Ja. Aber war natürlich auch ein gutes Argument, sich einen Apple Watch anzuschaffen. Ne? Und auch ein valides Argument in irgendeiner Weise. Klar, das sind ja alles Berichte gewesen, die nicht gestellt waren oder die nicht ausgedacht waren. Das hat schon alles, es waren schon alles Tatsachenberichte, aber trotzdem war schon ein bisschen übertriebener, meiner Meinung.
Ja, es ist ja eine Sache, wenn Apple halt so Sachen halt dann auch wie Energienot anspricht. Man hat ja aber allerdings gerade in der amerikanischen Presse kommt da ab und zu mal so ein Bericht auch vor. Von daher ist es ja nicht aus der Luft gegriffen.
Nee.
Ja, das ist ja jetzt auch wirklich nicht nur hier, sondern auch außerhalb der Apple-Blase oder so, ja, kommt sowas gerade, wie gesagt, in den Staaten auch mal in den Nachrichten vor. Bei uns ist eher weniger, da wird dann eher über die Berichterstattung in den Staaten berichtet. Mhm. von daher, ja, nee, aber auch ja, von mir aus können sie es gerne machen, die Art und Weise. Ja, mein Gott, es ist halt.
Ja, es ist halt.
Klopfen sie sich halt ein bisschen selbst auf die Schulter. Ja, ich denke allerdings auch gerade berechtigt. Ja, können sie machen.
Ja, klar. Ist okay. Ich meine, die Amerikaner neigen ja auch zu solcher Dramatik, in Anführungsstrichen. Mhm. Ja, ich glaube, Dramatik ist jetzt auch etwas übertrieben, aber es war schon ein bisschen, naja, schon tief in die Kiste gegriffen. Ja. Tja gut, und dann ging es halt recht schnell los. Und was mich auch gewundert hat, Tim Cook hat auch gar keine Geheimnisse gemacht etc. oder so einen großen dramatischen Bogen aufgebaut. Er hat gleich gesagt, um welche Produkte es geht und hat auch gleich die Produkte aufgezählt. Das kam mir auch neu vor. Ich glaube, das war bisher auch so nicht der Fall oder wenn, war es sehr selten der Fall. Und dann war es halt auch schon klar, es geht um Apple Watch, es geht um iPhones und um AirPods. Und somit war so der eine Wackelkandidat so auch schon erledigt. Die AirPods wurden dann halt auch präsentiert. Es gab keine iPads, um das mal vorwegzunehmen.
Ja, da rechnen wir ja im Oktober dann mit.
Ja, ja, klar. Aber viele haben gesagt, dass das Standard-iPad wird vorgestellt. Hm. Aber okay, ist auch nicht mein Thema im Moment. Und es war auch so okay von der Produktanzahl. Und zwar auch sehr knackig präsentiert, muss ich sagen. Ja, und dann ging es halt los mit der Apple Watch Series 8. Und zur Überraschung, Fitness Plus ist jetzt nicht mehr Apple Watch exklusiv. Das hat mich im ersten Moment etwas überrascht, weil es ja doch noch für einige Leute, denke ich, ein Argument ist, sich die Apple Watch zu kaufen, sei es als SE oder sei es als in einer anderen Version. Aber sie haben es jetzt halt auch geöffnet für Nicht-Apple Watch-Kunden. Tja, könnte natürlich sein, dass sie dadurch auch die abholen wollen, die gar keine Apple Watch haben möchten.
Das könnte ja vielleicht der Grund sein. Macht definitiv Sinn, ja, wie du es eben auch schon in Bezug auf oder wo wir es hatten mit YouTube, Twitch, TikTok, Instagram etc. Auch da, ja, du musst halt die Kunden da abholen, wo sie sind, und nicht jeder, der Fitness macht, hat halt auch eine Apple Watch, ja. Ja. Von daher macht das, wie gesagt, definitiv Sinn, ja.
Ja, ja, gut. Und vielleicht, wie gesagt, schöpft man noch die Kunden ab, die keine Apple Watch haben wollen. Mhm. Und ja, ist ja letztendlich nicht ganz uninteressant. Der zweite Punkt, wo wir alle was bekommen, was wir vorher nicht bekommen haben, die Nike-Zifferblätter sind jetzt für alle erhältlich. Die Nike-Armbänder konnte man ja auch schon separat erwerben, und somit kann man sich aus einer normalen Apple Watch eine Nike Edition selbst konfigurieren, und ja, das wird jetzt halt nicht mehr exklusiv nur für spezielle Watches ausgeliefert, sondern für alle. Tjo, finde ich gut. Ja, und dann ging es eigentlich los mit der Apple Watch 8, und die war letztendlich oder ist letztendlich so geblieben vom grundsätzlichen Design wie die 7er, und sie hat sich nur in kleinen Schritten weiterentwickelt. Es ist ein Temperatursensor reingekommen, der ist im Endeffekt dazu da, den Zyklus zu überwachen, also für uns Männer, also für uns beide nicht geeignet. Ja, dient zur reinen Zyklusüberwachung, und das Ganze wird alle 5 Sekunden gemessen. Ob der Temperatursensor im späteren Zeitraum nochmal für andere Dinge genutzt wird in irgendeiner Weise, das bleibt jetzt offen. Ne? Da könnte man eventuell ja noch mehr mitmachen, als nur ihn für die Zyklusüberwachung zu verwenden. Ja. Bist du noch da, Thomas, oder ich?
Ich bin ja noch, okay, da. Ja, ja, ja.
Das ist im Moment, wenn es so Stille ist, dann überlege ich, ob unsere Leitung zusammengebrochen ist.
Ne? Ja, wir müssen dann vielleicht doch mal mit Video arbeiten demnächst.
Oh, das ist ja mit der Bandbreite bei dir noch etwas komplizierter. Ja,
ich muss mal, wie gesagt, ich muss mal gucken, vielleicht habe ich Ende des Jahres hier Glasfaser und dann passt das.
Okay, dann kannst du Handzeichen geben, aber wenn das Bild dann eingefroren ist, nützt mir das auch wenig. Also von daher brauchen wir Bandbreite.
Ja, das ist eine Glasfaser, da sollte genug Bandbreite da sein.
Ja, genau, das hoffe ich dann doch. Bandbreite ist durch nichts zu ersetzen, es sei denn durch noch mehr Bandbreite.
Noch durch viel mehr Bandbreite.
Ja. Ja, und dann ging es halt los, wie gesagt, Zyklusüberwachung, das, wie gesagt, ist dazugekommen. Und der nächste Punkt, der zieht sich auch durch andere Produkte, das heißt auch durchs iPhone und durch die anderen Apple Watch Serien oder durch die anderen Apple Watch Modelle, das ist die Crash Detection. Ja, interessantes Feature, man kann somit ermitteln, ob derjenige einen Autounfall, das wurde jetzt als Beispiel genannt, hatte. Gemessen werden bis zu 256 G. Das ist schon eine Menge, aber ich denke, das ist dann auch nur die Spitze, die dort entstehen kann, also bei einem Aufprall, also ein sehr, sehr extrem, sehr, sehr kurzer Moment, der überhaupt mal 256 G erreicht, weil wenn man sich das überlegt, was das für Kräfte sind, ich weiß nicht, wann die erreicht werden. Also bin ich jetzt nicht so im Thema. Das hat mich
ja, das sind also wirklich schon absolute Spitzen, wenn du mal guckst, was gerade auch so ein Kampfpilot an Gs aushalten muss, beziehungsweise wieder trainiert wird. Das sind ganz andere Zahlen als diese 256 G. Ja.
Ja.
Von daher, das ist dann schon
Genau.
Eine Spitze, die dann wird es wahrscheinlich eh schon zu spät sein. Ja.
So ist es. Aber wie gesagt, das kann die Apple Watch messen oder der neue Sensor. Und wenn durch den Crash Detection Sensor ein Autounfall oder ein Aufprall oder sowas detektiert wird in irgendeiner Art und Weise, dann wird der Status gesendet an den hinterlegten Notfallkontakt oder dementsprechend an die eine Notfallzentrale, so viel wie ich weiß, Notfallkontakt auf jeden Fall. Und da haben sich viele in Europa drüber, naja, ich will es nicht sagen aufgeregt, sondern gesagt, ja wieso, das haben doch sowieso die neuesten Autos schon bei uns drin und es ist in Europa doch auch Vorschrift bei neuen Autos, dass solche Funktionen und so solche Kontaktmaßnahmen, die dann halt über die Sensoren aufgenommen werden und dann dementsprechend, wo dann der Notfall und der die Notfallzentrale informiert wird, das ist soweit richtig, aber in Amerika ist es derzeit nicht vorgeschrieben, dass neue Autos diese Funktion beinhalten müssen. Und von daher ist das in den Staaten nochmal ein ganz anderer Schnack und auch ein ganz anderes Thema.
Ja, okay, was man sich auch vor Augen halten muss, ist einfach auch die Tatsache, ich weiß jetzt nicht, seit wann das in Autos hier verbaut werden muss.
Ja.
Allerdings sind, denke ich mal, nach wie vor sehr viele Fahrzeuge unterwegs, die es nicht haben.
Genau.
Meiner hat es zum Beispiel auch nicht.
Mhm.
Oder noch nicht. Ja, mittlerweile hat es ja auch, aber zu dem Zeitpunkt, wo ich meinen gekauft habe, hat es noch nicht. Klar, der nächste wird es haben, weil es ja dann bei den, oder wird es höchstwahrscheinlich auch haben, weil selbst wenn du heute nach dem Gebrauchten guckst, ja, also nicht zu weit zurück, wird es wahrscheinlich da schon mit drin sein. Wie gesagt, der von meiner Frau hat es definitiv. Meine hat es halt noch nicht und da sind noch genügend Fahrzeuge unterwegs bei uns, ja, die es halt nicht haben. Plus, und da reden wir ja auch immer mal drüber, auch gerade im Zuge auf Backup, wenn du zwei Systeme hast, beziehungsweise wenn du nur eins hast und das soll aus irgendeinem Grund nicht oder ausfallen oder nicht funktionieren, in dem Fall halt ein zweites System, was dann hoffentlich funktioniert, ist auch schon mal viel geholfen. Von daher ist es auf jeden Fall nicht blöd, ja, wenn man das, wie gesagt, dann oder diese Funktionalität in der Uhr halt auch noch hat, ja.
So ist es. Und eben nach meiner Meinung, dass das Argument, es sind ja auch sehr viele alte Fahrzeuge unterwegs.
Mhm. Ja. Naja.
Und von
oder
daher.
Die müssen dann, wie gesagt, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie viele Jahre das jetzt schon sind, aber das sind auf jeden Fall noch keine 10, ja.
Ja,
so ist es. Und wenn du mal guckst, wie lange manch Auto hier auf deutschen Straßen unterwegs ist und gerade heute, ja, wo man sich dann auch mal die Anschaffung von einem Neuwagen oder auch von einem neuen Gebrauchten oder Jahreswagen vielleicht eher zweimal überlegt, ja, und das einem nicht ganz so locker von der Hand geht, wenn es nicht wirklich sein muss, das ein oder andere Fahrzeug wird da auf jeden Fall noch länger auf der Straße unterwegs sein, ja.
So ist es. Oder der klassische Kleinwagen, der nicht so oft benutzt wird, der ist im Regelfall eventuell länger im Besitz als jetzt der Wagen, der Langstrecke fährt, der viele Kilometer auf der Uhr hat, etc. Also da gibt es ja sehr viele Kombinationen und auch, wie gesagt, oder derjenige, der einen Oldtimer fährt. Das ist zwar jetzt sehr exotisch und sehr eingeschränkt, der Kreis, aber existiert auch.
Die gibt es auch noch, ja klar.
So ist es. Ja, also Crash Detection ist nach meiner Meinung eines der größeren Features, die jetzt dazugekommen sind bei der Series 8 und nicht nur bei der A, bei den anderen Modellen. Und das ist ja schon mal schick und schön. Ja, neuer Low-Power-Mode ist dazugekommen. Allerdings ist es letztendlich nur, was heißt nur, es ist eine Software-Funktionalität, die auch Gott sei Dank in die anderen Geräte Einzug halten wird. Also ab Series 4 gibt es diesen neuen Low-Power-Mode per Software-Update. Ja, ja, und International Roaming haben wir jetzt. Ja, da werden viele sagen, ja Gott sei Dank, weil es war dann immer ein bisschen blöd, wenn man irgendwo unterwegs ist, das iPhone hat es beherrscht und man ist dann mit der Apple Watch irgendwo hängen geblieben. in irgendeiner Weise, oder die hat dann halt dementsprechend nicht funktioniert. Sofern man halt auch eine Cellular-Version am Start hat, ist jetzt endlich International Roaming on board. 40 internationale Netzbetreiber sind mit am Start.
Ja.
Das ganz kurz und knapp zur Series 8. Ja, viele Dinge, die halt auch per Software-Update gekommen sind, die jetzt nicht unbedingt exklusiv Series 8 sind. Und nach meiner Meinung ganz, ganz kleine Schritte, die da gegangen worden sind. Und da sind wir wieder beim Thema, die Keynote der kleinen Schritte. Und nach meiner Meinung gehört definitiv die Series 8 in die Kategorie der vielen kleinen Schritte. Wie auch schon die Vorgängermodelle, da hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr wenig getan, muss ich sagen. Naja, gut. Solide kleine Weiterentwicklung. So, dann kommen wir zur nächsten Watch. Die können wir auch relativ schnell abhandeln, nach meiner Meinung. Das ist die Apple Watch SE. Die gibt es jetzt in der zweiten Auflage. Also ist jetzt im Endeffekt die zweite SE ist die zweite SE, die es gibt. Somit ist Gott sei Dank endlich die Series 3 aus dem Portfolio verschwunden. Das hätte man nach meiner Meinung schon letztes Jahr tun sollen. Aber sie ist jetzt Gott sei Dank weg. Zu den größten Erneuerungen zählt, dass das Ding ein komplett neues Innenleben bekommen hat, die SE. Wir haben den gleichen SoC wie in der Series 8. Das ist schon mal ein sehr großer Pluspunkt. Also die Geschwindigkeitsbasis ist gleich. Wir haben eine neue Rückseite. Die Rückseite ist aus Kunststoff. Sie haben ja Nylon-Verbundmaterial angegeben. Das ist, ich glaube, zu 100% recyceltes Kunststoff, Nylon-Verbundmaterial. Das haben sie jedenfalls relativ prominent beworben. Finde ich okay und finde ich auch interessant. Man kann dadurch, denke ich, auch ein bisschen Gewicht sparen und man hat dann, denke ich, eine recht leichte Uhr am Arm. Viele sagen, ja, das ist negativ. Es gibt Leute, die möchten halt so leicht wie möglich unterwegs sein. Und ich denke, es ist sicherlich auch etwas günstiger, als wenn man die Rückseite jetzt mit Aluminium, Edelstahl oder wie es jetzt bei dem ganz, ganz neuen Modell ist, in Keramik gestaltet. Ich denke, das hat zwei Gründe, Gewichtsersparnis und in erster Linie auch Produktionskosten zu senken. Und wie schon eben erwähnt, auch die Funktion der Crash Detection ist on board. Wäre jetzt auch eine ziemlich negative Schlagzeile gewesen, wenn sie jetzt den Sensor dort nicht verbaut hätten. So nach dem Motto, die preisbewussten Kunden, die können ruhig sterben und alle, die sich eine große Apple Watch leisten können oder wollen, die haben dann halt den Crash Detection Sensor drin. Von daher ist es gut, dass sie in beiden oder in allen Versionen jetzt den Crash Detection Sensor verbaut haben. So. Ja, das Ding startet in Deutschland ab 299 Euro.
Mhm.
Interessantes Preismodell und für viele, denke ich, auch ein ausreichendes Produkt. Gerade für die Leute, die eventuell das Ding nur als Benachrichtigungsgerät am Handgelenk benutzen oder ein sehr, sehr eingeschränktes Anwendungsfeld oder Anwendungsszenario haben, ist das doch, denke ich, ein sehr solides Produkt. Finde ich jetzt durchaus interessant.
Es ist jetzt auf jeden Fall wieder ein interessantes eine interessante Möglichkeit, günstig halt in die Apple Watch-Welt einzusteigen.
Ja.
Wie wir es ja auch schon die letzten Folgen ab und zu mal angesprochen hatten, war ja die SE beziehungsweise die Series 3 ja schon lange eigentlich am Punkt angekommen, ja, wo man gesagt hat, lass da bitte die Finger weg, wartet mal auf den September, da kommen auf jeden Fall neue jetzt. Da wird es auch, wie gesagt, ein Update entsprechend geben, beziehungsweise man muss mal gucken, was dann als Nachfolger kommen wird. Sie haben es ganz vernünftig gemacht, was halt auf jeden Fall das Innenleben betrifft. Klar, Kompromisse beziehungsweise Abschnitte muss man einfach machen, kein EKG, kein Blutsauerstoff messen, kein Always-On-Display. Das ist immer die Frage, sind das Funktionen, die ich unbedingt brauche? Also ich gucke nicht ständig auf meine Uhr. Ja, das ist ja auch das, was ich schon beim iPhone gesagt habe. Ich gucke nicht ständig aufs iPhone. Brauche ich da unbedingt ein Always-on-Display, aber da kommen wir ja später noch dazu. Wie gesagt, brauche ich das unbedingt bei der SE. Muss man dann wissen. Aber gerade auch dadurch, dass man jetzt vom Prozessor her auf demselben Stand ist wie die 8, kann man da auf jeden Fall davon ausgehen, dass man die nächsten Jahre auch entsprechend mit Updates versorgt wird, was die SE betrifft. Also da kann man aus der Sicht im Gegensatz, wie gesagt, zur Series 3, die jetzt auch weg ist, kann man da auf der sicheren Seite sein, dass es, wie gesagt, man zumindest mal, was die Updates betrifft, auf der sicheren Seite ist. Und wenn man sich da jetzt ein paar Gedanken macht, reichen mir die Funktionen aus, beziehungsweise mit dem Gedanken auch spielt, seinen Kindern oder seinem Kind eventuell eine Apple Watch zu kaufen, oder da der Wunsch einfach da ist, ist, denke ich mal, das eine vernünftige Option, wo man heute auf jeden Fall sagen kann, da kannst du zugreifen. Ja,
auf jeden Fall auch das Argument der Jugendlichen oder der Kinder ist ein valides Argument. Und da macht es sicherlich auch Sinn, den jetzt nicht unbedingt eine High-End-Version ans Handgelenk zu binden, sage ich jetzt mal, auf jeden Fall.
Ja, inwieweit da eine Smartwatch überhaupt dann in Frage kommt, ist ja wieder die andere Frage. Aber wie gesagt, wenn da halt die Idee ja im Raum steht, denke ich mal, ist die SE auf jeden Fall eine Überlegung wert, ja.
Auf jeden Fall. Und ich denke, für ganz, ganz viele Leute ausreichend, wenn man sich darüber bewusst ist, was man damit genau machen möchte. Und wenn man halt schaut, was sie kann, denke ich, ist das eine sehr interessante Uhr, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Naja, gut. Ich war ja aus dem Markt raus, was die Apple Watch betrifft. Und wie gesagt, wenn ich heute, würde ich mir definitiv auf jeden Fall überlegen, ob eine SE nicht vielleicht sogar die Option wäre. Mhm. Ja, für mich. Aber habe ja schon so lange keine Uhren mehr getragen.
Ja.
Und bin da nach wie vor eigentlich immer noch der Freund von ich sag mal, einer richtigen Uhr. Und keine Smartwatch, ja.
Ja, das ich war ja mal kurzzeitig im Apple Watch Kosmos unterwegs, weil ich halt wissen wollte, wie es funktioniert, wie es ist. Mhm. Letztendlich müsste man sich mal wieder ein neues Modell zulegen, weil den Einblick, den ich gewinnen konnte, der war einfach zu lange her und das hat sich jetzt so viel getan. Aber ich bin auch nicht der klassische Uhrenträger in dem Sinne, auch nicht, ich trage anlassbezogen eine Uhr und sehe das dann für mich mehr als Accessoire, als Schmuckstück für einen gewissen Anlass. Aber im Alltag trage ich keine Uhr, weil ich eh mein Smartphone immer dabei habe. Und wenn ich dann Uhrzeit brauche, schaue ich aufs Smartphone. Also so geht's mir. Ne? Das ist halt so. Das hat sich, wie gesagt, mit dem Aufkommen der Smartphones bei mir total verändert, wo es halt nur so diese Feature für uns gab, da habe ich auch eine Uhr getragen. Aber mit den ersten Smartphones hat sich das Tragen einer Uhr bei mir auch komplett verändert. So ist es. Gut. Aber kommen wir jetzt zu den Bereich der großen Schritte auf der Keynote. Kommen wir zum Elefanten im Raum.
Das Ding ist wirklich, Elefant ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das ist schon,
Es ist schon eine Ansage in vielerlei Hinsicht und es handelt sich um die Apple Watch Ultra. Tja, und nicht Apple Watch Pro, wie man ja vorher gemunkelt hat. Es gab ja viele Namensdiskussionen. Ganz interessant ist, dass ich ganz kurz vor der Keynote noch einen Bericht gelesen habe, dass angeblich der Begriff Watch Pro von LG namensrechtlich gesichert worden ist. Nun kann man überlegen, ob das der Grund ist. Nun kann man auch überlegen, ob es Apple grundsätzlich egal gewesen wäre und sie hätten es drauf ankommen lassen. Das weiß ich nicht. Ob das der Hauptgrund ist, dass es da mit LG namensrechtliche Probleme gibt oder dass LG sich diesen Begriff Watch Pro gesichert hat, das kann ich jetzt nicht genau sagen, aber es gab jedenfalls Berichte darüber, dass LG da irgendwo sich Namensrechte gesichert hat. Okay. Ob jetzt Ultra der richtige Begriff ist, kann man auch drüber streiten. Ich hätte zum Beispiel Explorer interessant gefunden. Ich hätte aber auch Apple Watch Max interessant gefunden. Das hätte sich gut ins Line-up eingefügt. Und es wäre ja aufgrund der Display-Diagonale mit 49 mm jetzt nicht gelogen gewesen. Also da hätte Max ja auch eine gewisse Doppeldeutigkeit gehabt aufgrund der Displaygröße und aufgrund der Leistung und der des Feature-Sets, sage ich jetzt mal. Aber gut, es ist Ultra geworden. Vielleicht auch abgeleitet aus dem Bereich des Ultrasports oder der Ultrasportgeschichten. Ich weiß nicht, woher sie es abgeleitet haben oder warum es jetzt Ultra geworden ist. Manchmal wäre ich ja gerne bei Namensfindungsprozesse dabei. Also wie Apple darüber denkt. Ich glaube, das wäre mal richtig spannend, bei so einem Brainstorming dabei zu sein, wenn da die Entscheider an einem Tisch sitzen und wie solche Namen entstehen. Das würde mich mal interessieren. Gut. Nehmen wir die, nach meiner Meinung, eines der größten Überraschungen vorne vorweg. Das Ding kostet nur, in Anführungsstrichen nur, 999 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Also das ist der deutsche Preis. Und das hat mich positiv überrascht, muss ich sagen.
Es hätte teurer kommen können.
Ja.
Aber wenn man guckt, wo die Preise in den Staaten liegt,
ja, gut,
sind wir, glaube ich, mit dem Preis schon ganz gut aufgestellt. Wenn man halt mal die aktuelle Situation auch einfach mal mit einberechnet. Aber klar, wir hatten ja auch schon drüber gesprochen in dem letzten Podcast oder war es der vorletzte? Ich glaube, der letzte war es. Da hatten wir ja auch mit mehr gerechnet.
Ja.
Was den Preis betrifft, ja.
Man darf aber jetzt abgesehen von den vielen Funktionen nicht außer Betracht lassen, das Ding ist Titan. Es ist das einzige Modell, was im Line-Up noch existiert, was Titan hat. Es gibt jetzt, das Edition-Modell ist rausgeflogen. Das Ding hat 49 mm Display-Diagonale und die
Ultra. Ja, das ist halt schon eine Ansage. 49 ist schon.
Genau, und die Ultra hat Cellular an Bord. Und das sind halt zwei Funktionen. Mhm. Es ist im Endeffekt das Edition Feature Set ist mit in die Ultra eingeflossen. Mhm. Und wenn man sich die Edition dementsprechend konfiguriert hat, dann war man auch nah an den 999 Euro. Natürlich je nach Armband, was man dazu genommen hat, logischerweise. Aber so weit war das Editionsmodell nicht von der Ultra entfernt.
Ja. Ja, und auch wenn du mal guckst, mit dem Saphir-Glas und auch mit den anderen Ausstattungsmerkmalen und Funktionen, die du einfach hast, bewegst du dich da in einem Rahmen, den andere Hersteller mit vergleichbaren Angeboten auch besetzen.
Ja.
Von daher, klar, geht da preislich auch ein bisschen was nach unten, da geht allerdings auch was noch nach oben. Klar kann man dann anfangen, die Features gegeneinander aufzurechnen und wird da definitiv auch bei der Akkulaufzeit landen. Da kommen wir auch gleich nochmal kurz drauf zu sprechen. Aber im Großen und Ganzen ist das auf jeden Fall ein Preis, der in dem Segment auf jeden Fall konkurrenzfähig ist. Und je nachdem, nach was man guckt, ja, beziehungsweise was man auch gerne haben möchte und mit welchen oder für welche Betätigung man hauptsächlich diese Uhr haben will und sich dann, wie gesagt, im Markt umguckt, liegt man da mit der Apple Watch auf jeden Fall oder mit der Ultra auf jeden Fall nicht falsch.
Und ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass das absichtlich so ein in Anführungsstrichen aggressiver Preispunkt ist, den Apple da gewählt hat, weil sie in diesen Ultrasportuhrenmarkt ja komplett neu sind. Also sie betreten ja letztendlich da einen ganz neuen Markt, wo ja Garmin zu Hause ist, wo Polar zu Hause ist, den sie ja vorher so gar nicht erschlossen haben. Und das ist, denke ich mal, auch erstmal so ein Preispunkt, wo sie jetzt eine Duftmarke setzen wollen. Und ich könnte mir vorstellen, dass die nächste Uhrengeneration, also die nächste Ultra-Generation auch preislich nach oben geht. Ich denke, das ist erstmal so ein Punkt, hoppla, jetzt kommen wir und erstmal.
Das ist halt die Frage, wie sich halt alles noch entwickelt. Ja, wenn man mal guckt momentan mit dem Dollar-Euro-Kurs, mit der Inflation, die wir haben, mit den Produktionskosten, mit den Logistikproblemen, die du einfach hast, muss man mal abwarten, wie sich das nächste Jahr noch entwickelt. Ich würde eher mal sogar drauf tippen, dass wenn sich der Markt wieder ein bisschen entspannt, dass es da keinen Grund gibt, die Preise noch weiter zu erhöhen, weil du bist momentan, denke ich mal, ganz gut aufgestellt. Und wie gesagt, wenn die Situation sich entspannt und dadurch auch die Preise ja quasi sinken können, ja, was halt Produktion bzw. IK einfach betrifft, hast du ja auch wieder ein bisschen Luft nach oben und könntest da ja entsprechend was abfangen. Und die Frage ist halt, ja, wie der Wettbewerb darauf reagiert. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass die dass vielleicht das Angebot noch ausgebaut wird, vielleicht eine andere Version noch dazukommt. Aber der Preis könnte durchaus so erstmal stehen bleiben.
Ja,
denke schon.
Und es richtet sich natürlich auch danach, wie gut die Uhr sich im Vergleich mit den anderen Uhren schlägt. Ich meine, bis jetzt haben wir nur die ganzen theoretischen Daten bekommen. Mhm. Wir wissen, was sie kann, wir wissen, wie sie aussieht, aber wir wissen wirklich nicht, wie sie sich in der Praxis im Vergleich zu Garmin oder Polar schlägt. Das ist ja auch noch ein Punkt. Und wie gut sie angenommen wird, das ist auch ein Punkt.
Ja. Auf jeden Fall, denke ich mal, ist ein bisschen Angst bei den anderen da, auch was ja die ein oder andere Aktion mittlerweile schon betroffen hat, kann man davon ausgehen, weil einige haben ja auch schon Vergleiche zu anderen gezogen, ja, zu BlackBerry vor allem, die damals ja auch gesagt haben, sie haben da keine Angst vor Apple, ja, und sie hätten so viel Erfahrung, was Smartphones betrifft, ja, und die ganzen Funktionen, die sie haben. Ich denke schon, dass Garmin bewusst ist, dass damit jetzt ein Konkurrent in ihren Bereich momentan oder jetzt wirklich anfängt zu wildern, wo man aufpassen muss.
Ja,
ich denke, das ist den anderen in dem Bereich schon klar, dass sie da gucken müssen. Und die haben ja die letzten Jahre generell, seitdem die Apple Watcher da ist und wo wir gesehen haben, dass sie sich einfach in dem Bereich oder wie die Anwendungen sich da einfach entwickeln, ja, und in welche Entwicklung die Apple Watch selbst durchmacht, welche Funktionen bekommt sie, Sensoren etc., dass sie da schon reagiert haben mit ihren Angeboten und auch mit der Entwicklung, die sie da bei ihren unterschiedlichen Modellen halt hatten. Auch was die Preisgestaltung der Edition-Modelle betrifft, hat sich der eine oder andere da ein bisschen dran orientiert und hat gesagt, okay, der Markt ist einfach da, wir können da auch nach oben hin noch Geräte platzieren. Da hat ja auch eine gewisse Preisentwicklung stattgefunden gehabt, auch gerade was Materialien in dem Bereich betrifft. Andere kamen ja dann auch mit Saphirglas und haben da, wie gesagt, noch auch gerade dann, was Legierungen betrifft, was Uhrenbänder betrifft, haben da ja auch entsprechend auf Apple reagiert, auch was Marketing betrifft. Ja, Positionierung, Zusammenarbeit mit bekannten Namen etc. Da ist ja auch einiges gelaufen, seitdem Apple halt mit der ersten Watch auf den Markt kam. Von daher war da schon einiges da. Ja, da haben auch ordentlich Gas gegeben und ich denke mal, da wird auch entsprechend noch ein bisschen Reaktion drauf kommen. Was ja aber auch ganz gut ist, ja.
Ja,
Konkurrenz, bekannterweise beliebtes Geschäft, ja.
Auf jeden Fall. Und man wird sehen, wie gut das Ding angenommen wird und wie gut das Ding wirklich funktioniert. Das ist ganz entscheidend, wie gut sich das Ding macht, auch mit den zusätzlichen Funktionen, ob das sich wirklich als so die wirkliche Ultrasportuhr erweist. Ich habe auch schon Kommentare gelesen von Ultra-Garmin-Fans, sage ich jetzt mal, die gesagt haben, naja, da ist in vielen Bereichen noch ein starkes Defizit etc. Das kann ja alles möglich sein. Da fehlt mir aber allerdings der genaue und tiefe Einblick in die Funktionswelt von Garmin. Aber man muss ja auch sagen, es ist jetzt die erste Ultra-Version, die Apple rausbringt. Und sicherlich gibt es da natürlich noch weitere Versionen, davon ist auszugehen. Und da ist noch, denke ich, eine ganze Menge Luft nach oben. Und da ne, das ist
klar. Also ich glaube mal, mit der technischen Ausstieg gemacht, ja, gerade wenn man auch guckt, staubgeschützt, die Standards, nachdem sie die Uhr jetzt ausgerichtet haben, auch mit der wasserdicht bis 100 Meter sind es ja, glaube ich, jetzt gewesen, auch mit der Helligkeit vom Display etc., da haben sie schon sehr viel vorgelegt, was halt die Technik einfach betrifft. Und Software, mein Gott, solange die Hardware passt, Ja, softwareseitig kannst du ja Features nachreichen, so viel Lust hast.
Richtig.
Das wird nochmal interessant zu sehen, inwieweit da eventuell oder welche Funktionen per Software oder dann ja, oder auch so Features, die halt gerade so Explorer beziehungsweise Phoenix etc., wo du vielleicht auch Apps drauf hast, ja, die oder Funktionen drauf hast, die Apple Watch vielleicht noch nicht hat, was da halt nachkommt. Weil, mein Gott, Software ist das kleinste Problem, denke ich mal, ja.
Richtig, also die Software wird nur durch den SoC limitiert irgendwie und da sehe ich auch noch lange keine Limitierung. Also von daher ist da vieles
machbar. Das Einzige, wo du wirklich jetzt gucken musst, ja, und das hatten wir vorhin schon angesprochen, ist halt die Batterielaufzeit. Da sind wir ja aktuell momentan, glaube ich, bei 36 Stunden, die Apple angibt für die Apple Watch. Mhm. Plus nochmal mit einem Software-Update, oder sie arbeiten ja gerade dran, hatten sie nicht irgendwas gesagt von über 60 Stunden?
60 Stunden mit dem neuen Low-Power-Mode, richtig, genau.
Genau, der, glaube ich, aber erst noch kommen soll, ne?
Das wird nachgereicht, genau.
Genau. Da sind sie, denke ich mal, dann wirklich gut aufgestellt. Und vor allem, sie hatten ja auch gesagt, also einen Ironman kriegst du mit der Uhr hin, ja. Von daher ist es halt echt dann die Frage, wie die Akzeptanz draußen ist von wirklich diesen Ultrasportlern, die halt die Anforderungen haben, dass sie, keine Ahnung, die Sahara durchqueren. Mhm. Dass sie, wie gesagt, den Ironman zweimal rückwärts laufen. Ja. Mhm. Da ist halt die Frage, inwieweit kannst du diese Kunden mit der Apple Watch Ultra bedienen, weil ansonsten, da dürfen wir uns auch nichts vormachen, es gibt genug Leute, die vielleicht mal joggen gehen und sich trotzdem eine Ultra ans Handgelenk kleben wollen. Ja,
da habe ich auch eine ganz persönliche Ansicht zu. Jetzt nicht so polarisierend, wie die Ansicht auf Twitter war, die ich gelesen habe. Da haben sich ja sehr viele darüber aufgeregt, dass sich wahrscheinlich Leute diese Uhr kaufen werden, die gar nicht dafür... aber das finde ich gar nicht so schlimm, weil...
Was würden sich da aufregen? Wie viele Leute fahren einen Geländewagen, die nie ins Gelände fahren?
Ja, das ist der andere Punkt. Und ich sag mal so, wer zum Beispiel diese lange Akkulaufzeit haben möchte... Wer zum Beispiel eine Titan-Version haben möchte, weil er das Material toll findet, weil er eine widerstandsfähige Armbanduhr oder Computeruhr haben möchte, der muss gezwungenermaßen, wenn er im Apple-Kosmos bleiben will, sich diese Uhr anschaffen. Und er hat natürlich diese anderen Funktionen an Bord, die er wahrscheinlich gar nicht nutzen will. Ja. Es gibt ja Leute, die sind eventuell... Handwerker sind auf dem Bau unterwegs und die wollen halt bei der Arbeit diese Uhr tragen. Und die ist natürlich enorm widerstandsfähig.
Oh, Freunde. Da hätte ich schon riesen Bauchschmerzen, weil ja, würde ich mir eine ganz günstige...
Genau, würde ich genauso
irgendwas machen. Also wenn ich da wirklich eine Uhr tragen will da nicht das Problem habe, dass das schon wieder ein Risiko darstellt, dass sich da vielleicht bei der Arbeit irgendwas verfängt in der Uhr oder so. Also wenn ich wirklich da überhaupt eine Uhr tragen kann, würde ich da nicht unbedingt sowas tragen.
Das war jetzt auch ein Extrembeispiel.
Und das hat jetzt nicht unbedingt was mit der Apple Watch zu tun, sondern generell. Ja,
das würde ich jetzt
Uhr, die vielleicht ein paar Euro mehr kostet.
Das würde ich jetzt persönlich auch nicht machen, aber es gibt halt Leute, die das trotzdem machen wollen und die auch eine Uhr nur als Gebrauchsgegenstand ansehen und damit umgehen.
Naja, ich hatte auch für Gartenarbeit hatte ich hier auch eine günstige analoge Uhr, die ich mir ans Handgelenk
geschnallt habe,
genau, danke. Ja. Die hatte auch ganz A4-Glas und nix, ja, und da ist mir das auch passiert, da habe ich mir das Uhrenglas mal bei Steinarbeiten halt mal kaputt gemacht. Seitdem trage ich die auch nicht mehr. Und die war speziell, ja, wie gesagt, eigentlich dafür gedacht und eigentlich robust, ja, allerdings auch da wieder am falschen Ende gespart, weil wenn das Glas die Schwachstelle ist, geht halt das Glas kaputt, ja. Willst du da machen?
Ja. So. Ja, nein, aber ich habe diese Aufregung, die da so durchs Netz ging, ja, da werden sich jetzt Leute...
Ja, aber das hast du doch bei allem.
Couch-Potatoes diese Uhr kaufen.
Ja.
Es ist doch uninteressant. Es gibt vielleicht auch Leute, die das Design so geil finden.
Nee, aber welchen Einfluss hat es denn bitte auf dich, wenn sich jemand für die Couch diese Uhr kauft?
Keinen.
Gerade null.
Ja,
so von sehe daher, ich das auch. Das, wie gesagt, das verstehe ich. Also so einen Aufreger verstehe ich halt jetzt nicht. Ja.
Diese Diskussion ist überflüssig und jeder so, wie er das mag und jeder so, wie er kann und
genau.
Leben und sterben lassen, oder wie es so schön heißt.
Ja, da kann man, wie gesagt, eher noch diskutieren, wie weit macht ein SUV in der Stadt halt Sinn. Ja.
Ja.
Aber.
Aber selbst da, diese Diskussion halte ich für komplett überflüssig. Ist so. Punkt.
Ja. Nee, aber mein Gott, wenn sich eine die Ultra, das ist genauso, wofür kauft, oder warum hast du eine Audemars Piguet? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wieso sündhaft teure Uhren ja generell ab einem gewissen Punkt, ja.
Oder wieso kauft man sich eine Taucheruhr von Breitling? Man wird wahrscheinlich, die meisten werden wahrscheinlich nie damit tauchen gehen.
Ja, noch nicht mal das. Ach, wie heißt denn jetzt die andere Marke nochmal? Diese fetten, ursprünglich aus dem militärischen Bereich kommenden Uhren. Jetzt fällt mir die Marke nicht mal ein. Schade. Weil denn das ist echt die Frage, wieso kauft man sich so eine Uhr, ja, die niemals Tiefen von 100 Metern sehen wird, ja.
Ja, weil viele das vielleicht als Fashion-Piece oder Fashion-Item sehen. Oder weil viele halt so dicke die Designsprache mögen. Oder es gibt doch vielleicht Leute, die einfach zeigen wollen, dass sie Knete haben. Es kann auch sein, ist doch egal. Jeder so, wie er mag. Fertig. Punkt.
Ja, da guck du mal Omega, die nicht Man on the Moon, wie heißt dann die andere Uhr nochmal? Egal, ja, du wirst auch niemals selbst irgendwie im Weltraum unterwegs sein. Oder höchstwahrscheinlich nicht, ja. Jedenfalls nicht die nächsten 20 Jahre wahrscheinlich, ja, bis es dann wirklich bezahlbar wird irgendwann. Die Uhr verkauft trotzdem.
Ja, ja, da gab es ja von der Omega von Swatch eine Neuauflage, die Moonwatch, die im Endeffekt designtechnisch ähnlich aussah, nur wesentlich erschwinglicher. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, die da jetzt vor ein paar Wochen rausgekommen ist. Ja, ist auch im Endeffekt eine Designgeschichte. Es ist nicht unbedingt, weil man als Normalmensch auf den Mond fliegen kann oder das jemals machen wird, sozusagen das Gleiche.
Ja,
ja. Hm. Ja. Aber lass uns doch mal kurz die Features durchgehen von der Uhr. Sie hat eine geschraubte Rückseite, was natürlich auch nahe liegt, weil die Uhr ist natürlich für ganz andere Einsätze gedacht und gemacht, auch für ganz andere Temperaturen. Und es ist ja schon mal bei anderen Modellen vorgekommen, dass sich der Kleber gelöst hat und dass man einfach die Rückseite in der Hand hatte. Das ist auch bei Apple Watches schon öfter mal vorgekommen. Ich habe einige Bekannte, die haben quasi durch größere Hitzeeinwirkungen ihre Rückseite verloren. Und deswegen haben sie wahrscheinlich hier auf Schrauben gesetzt und auch auf spezielle Dichtungsmechanismen und auch die Temperatur, was die Uhr im Plusbereich ertragen kann, ist wesentlich höher als die Series 8. Sie geht nämlich bis plus 55 Grad und bis minus 20 Grad, also eine ganz andere Belastungsmöglichkeit. Interessant. Dann ist die Rückseite aus Keramik, kommt auch noch dazu. Das sind so die zwei größten Material- oder Materialverarbeitungsauffälligkeiten und das Gehäusematerial natürlich aus Titan. Dann ist ein neuer Button hinzugekommen, der nennt sich Action Button und der ist frei definierbar. Und für die Couch Potatoes, vielleicht kann man sich den Button auch für den Pizzalieferdienst anpassen. Und er ist in einer sehr polarisierenden Farbe. Er ist in Orange. Sie nennen es International Orange oder die Bezeichnung International Orange ist die Farbbezeichnung. Das soll angeblich die Farbe sein, in der auch die Golden Gate Bridge gestrichen worden ist. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Der erste Eindruck, wo ich die Farbe gesehen habe, Mensch, ist jetzt Lassie mit an Bord, weil die Rugged-Platten von Lassie sind ja auch in diesem Orange. Das ist jetzt, glaube ich, nicht International Orange, aber das hat mich als erstes an diese Lassie-Platten erinnert und auch so ein bisschen das Gehäusedesign und dieses Silberne und das hat mich so ein bisschen an die Designsprache von den Lassie-Festplatten erinnert, muss ich zugeben. Dann gibt es einen zweiten Lautsprecher. Es gibt drei Mikrofone und der nächste Punkt, es gibt eine Sirene, die ist, glaube ich, 86 Dezibel laut und angeblich bis zu 180 Meter hörbar. Ich hoffe, dass man die nicht so leicht auslösen kann, nicht, dass man irgendwo ist, stell dir mal vor, du sitzt im Kino und löst aus Versehen diese Sirene aus, na dann, gute Nacht. Also ich glaube, ich hoffe, dass es da noch einen extra Mechanismus gibt oder irgendwie eine zweite Sicherheitsstufe, wenn man wirklich diese, nach dem Motto, willst du wirklich diese Sirene auslösen? Weil 86 Dezibel, das ist schon ordentlich laut. Ja. Die Akkulaufzeit hast du eben schon angedeutet oder nicht angedeutet, hast du gesagt, 36 Stunden normale Akkulaufzeit, 60 Stunden im Low-Power-Modus, der nachgereicht wird. Ja, und dann kommt der Punkt, wo eigentlich noch gar keine Leaks im Vorfeld oder noch gar keine Berichterstattung stattgefunden hat. Das Ding ist ein Tauchcomputer. Oder kann zu einem Tauchcomputer werden, sagen wir es so. Hardware-technisch sind alle Bedingungen an Bord. Softwaretechnisch sieht es so aus, dass ich das so verstanden habe, wenn man sich diese App runterlädt, dass das ein Abo-Modell ist. Dass es also nicht inkludiert ist im normalen Feature-Set, sondern dass es ein Abo-Modell ist. Und da haben sich auch irgendeine Spezialfirma, die ich mir jetzt leider nicht notiert habe, mit an Bord geholt, die dementsprechend über eine gewisse Expertise verfügen. Wie gut das jetzt ist und wie gut das funktioniert, kann ich auch nicht beurteilen, weil ich mich im Tauchuhrenbereich oder mit Tauchcomputern nicht auskenne. Ich habe da auch schon wieder was gelesen auf Twitter, dass das lange nicht das ist, was ein richtiger Tauchcomputer kann. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Fehlt mir die Beurteilungsgrundlage zu oder die Beurteilungsexpertise. Was interessant ist, man kann in Echtzeit messen, wie tief man ist, und diese Echtzeitmessung funktioniert bis zu 40 Meter. Das kann sehr, sehr wichtig sein, weil man ja nicht so schnell auftauchen sollte, weil das kann zu größeren gesundheitlichen Problemen führen. Man sollte natürlich langsam auftauchen, damit sich das Lungensystem sozusagen wieder an die Höhe gewöhnt und damit die Lunge quasi sich wieder ganz normal an die Druckverhältnisse gewöhnen kann. Ja, ich weiß nicht, bist du tiefer im Tauchcomputer-Thema unterwegs?
Nein, nee, okay. Gut. Überhaupt nicht.
Deswegen möchte ich da jetzt auch nicht irgendwelche Dinge von mir geben, die kein Hand und Fuß haben. Es klang zumindest in der Präsentation so, dass der Typ, der da von dieser speziellen Firma mit an Bord war, im wahrsten Sinne des Wortes, Ahnung hat von dem, was er tut, und auch die Firma wohl in dem Bereich ein ganz dicker Fisch ist. Mensch, diese ganzen maritimen Anspielungen, ganz dicker Fisch an Bord, wie passt.
Mhm. Ja.
Und das habe ich noch nicht mal absichtlich gemacht. Gut, das zur SE. Es gibt wahrscheinlich noch ganz viele andere
Features. Zur SE?
Zu Ultra. Gut aufgepasst. Für eine SE wäre das cool. Also wenn das eine SE
könnte, also zu dem Preis nehme ich bitte zwei.
Ja, ich nehme vier und an den Fußfesseln, an den Fußknöchel auch noch jeweils eine.
Ach, siehst mal, ich hätte an mich und meine Frau gedacht, wobei meine Frau, mit 49 Millimeter, die Größe kann sie wahrscheinlich nichts anfangen.
Also ich glaube, das muss man auch so ein bisschen, also so ein ganz kleines, futzeliges Handgelenk, ich glaube, das klingt jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen machohaft, aber du musst schon ein Mannsbild sein, wenn du so ein Uhr trägst. Also so ein Lauch kann so ein Ding auch nicht tragen. Also sieht auch ein bisschen bescheiden aus, würde ich sagen.
Ja, mein Gott, so ein Neopren trägt auch nochmal auf. Also von daher passt schon.
Ja, ich meine, wenn du im Alltag tragen würdest, das meine ich jetzt.
Ja, klar, aber.
Ja. Ja, gut, und was noch interessant ist, die Armbänder sind kompatibel. Das heißt, sowohl die Armbänder, die mit der Ultra ausgeliefert werden, da gibt es verschiedene Ausprägungen, sage ich jetzt mal, die sind auch mit den anderen Apple Watches kompatibel und auch umgekehrt. Und das haben sie auch sehr gut gemacht, dass sie da eine Kompatibilität drin haben in beiden Richtungen. Und ich glaube, dessen ist sich Apple auch bewusst.
Ja, hätte ich jetzt so auch nicht erwartet, muss ich ehrlich sagen.
Nee, aber es gab ja kurz vorher die Gerüchte. Mhm. Es gab ja kurz vorher auch Renderings, die von der Uhr aufgetaucht sind. Und die waren ja auch mehr oder weniger zu 99% identisch. Mhm.
Hm? Ja.
Ja, die Krone wurde noch etwas anders gestaltet. Die Krone ist jetzt außerhalb mehr herausgestellt als vorher und hat einen Schutzmechanismus, dass sie, wenn man irgendwo dran stößt, nicht kaputt gehen kann oder sehr schwer kaputt gehen kann. Und sie wurde extra so weit herausgestellt, dass man sie auch mit Handschuhen bedienen kann. Na, also schon gut durchdacht. Weil viele haben gesagt, wie sieht das denn aus? Ja, das hat jetzt nicht unbedingt Designgründe, sondern funktionstechnischen Hintergrund. Ja. Gut, das dazu. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt wieder in den Apple Watch Markt einsteigen würde, wäre das die Uhr, die ich mir kaufen würde.
Na, klar, die weckt schon ein bisschen so haben wollen, aber nee, da wäre ich realistisch genug zu sagen, das ist zu viel, ja, das ist Overkill für mich, ja.
Naja,
das macht keinen Sinn.
Ich hätte zwei Punkte. Mir persönlich gefällt das Design recht gut. Ist eine Geschmackssache auf jeden Fall. Mhm. Und die Akkulaufzeit, die ist sehr reizvoll. Und Titan ist natürlich auch ein Argument, die Widerstandsfähigkeit. Mhm. Und der Rest, den würde ich persönlich nicht nutzen. Da sind wir natürlich völlig im anderen Bereich unterwegs. Aber es gibt ja keine Edition mehr. Von daher wäre man quasi dazu gezwungen. Aber steht eh nicht auf meiner Wunschliste. Also ich sag halt nur, wenn ich müsste oder wenn ich mich entscheiden müsste, wäre das die Apple Watch, die ich mir kaufen würde. Wahrscheinlich auch aus dem Hintergrund, dass es jetzt eine komplett neue Produktkategorie ist und dass es halt mal so interessant ist, mal wieder was ganz Neues auszuprobieren.
Ne? Ja, und wenn du wirklich mal über das Sahara irgendwie abstürzen solltest und den Absturz überlebst, hast du natürlich da die besten Voraussetzungen. Ne? Also da dringt kein Sand ein.
Aber ich glaube, wenn man in der Sahara irgendwo abstürzt oder irgendwo strandet, dann ist das kleinste Problem, ob noch die Apple Watch funktioniert oder nicht. Ich glaube, dann guckt man eher, ob man irgendwie eine Wasserflasche dabei hat.
Nee, wenn du bei der Rallye, wie heißt die nochmal? Paris-Dakar dabei wirst, ja, würde sich die Uhr, denke ich mal, auch ganz gut
das
anbieten.
Das Thema stellt sich für mich derzeit auch nicht. Ja, das ist das Problem. Ja,
oder bei der nächsten Ärmelkanal durchqueren, also durchschwimmen?
Mit einem Boot eventuell, aber durchschwimmen nicht.
Okay. Nein.
Also ist eine schöne, interessante Uhr auf jeden Fall. Und
oder beim nächsten Perlentauchen wäre vielleicht auch was.
Ja, Perlentauchen, ja. Mir ist gerade der Film eingefallen, wo wir gerade bei Sahara waren und Flugzeug abstürzt, der Flug des Phönix.
Welche Version?
Ich glaube, die klassische, die erste Version. Ich kenne nur eine Version.
Also Hardy Krüger, oder?
Hardy Krüger, genau.
Der, hieß er unter dort. Anderem, wie hieß der amerikanische Schauspieler nochmal, der Pilot, der... Ich habe das Gesicht vor mir, aber mir fällt der Name nicht ein.
Der Mann mit der Zahnlücke, meinst du? Nee, Pilot war er nicht. Der andere, der Durchgeknallte war das mit der Zahnlücke. Ich habe den Piloten, ja.
Ja, wir wissen, welcher Film gemeint, beziehungsweise wer gemeint ist, aber
ja, James aber
irgendwas, kann es sein? Ja, mir fällt, ja, egal. Auf jeden Fall Hardy Krüger.
Hardy Krüger Senior, muss man dazu sagen. Ne? Ganz
ja, richtig. Genau.
Es gibt ja auch noch Junior. Obwohl Junior mittlerweile auch schon Senior ist, aber Junior bleibt immer noch Junior. Ah, okay. Aber ein guter Film und gut gealtert, nach meiner Meinung.
Naja, und dann gab es ja, glaube ich, noch mal eine neue Version.
Die kenne ich gar nicht, ehrlich gesagt.
Nee?
Nee.
James Stewart.
Ja.
James Stewart. Sorry, ja, eben. Ich habe es nur mal schnell gegoogelt.
Okay, das hat sogar die Leitung mitgemacht. Wahnsinn.
Ja, das ist ja jetzt nur Google Search, beziehungsweise Wikipedia, also von daher.
Gut. So, dann haben wir die Ultra durch. Sicherlich haben wir ganz viele Funktionen nicht erläutert. Zum Beispiel die Backtrack-Funktion, dass man, wenn man sich irgendwo eventuell verlaufen hat, dass man dann Stück für Stück die seinen Weg zurücklaufen kann, dass da quasi über die GPS-Geschichte sein Weg mit aufgezeichnet wird. Finde ich sehr, sehr praktisch. Da muss man nicht immer Brotkrümel hinter sich her streuen. Dann kann man das digital erledigen. Auch nicht schlecht. Gut, das dazu. Dann geht's weiter mit einem kleinen Produkt, in Anführungsstrichen, was eine Produktpflege erfahren hat. AirPods Pro. Ja, mein Gott, wie viel wurde da in den letzten Monaten darüber diskutiert, wie sich das Produkt verändern soll, dass es ein neues Produktdesign geben soll, dass die ursprüngliche Produktdesignsprache komplett verschwinden soll, dass es quasi stillos oder stammlose, wie man es auch nennen mag, werden soll, wie es bei Samsung teilweise auch der Fall ist, hat sich alles nicht bewahrheitet. Das Design ist mehr oder weniger bis auf ein paar Kleinigkeiten am Case identisch geblieben. Und sie sind auch so mutig, in Anführungsstrichen, um bei den Normalkunden so ein bisschen Verwirrung, für ein bisschen Verwirrung zu sorgen. Sie lassen den Namen einfach gleich und setzen keine 2 dahinter in der offiziellen Bezeichnung, wo es halt Produktgeneration 2 ist. Sie heißen weiterhin AirPods Pro. Und da gebe ich mal ein ganz großes Vorsicht mit. Wer sich jetzt die Dinger irgendwo bestellt und sie nicht bei Apple bestellt, aufpassen, dass er auch wirklich die ganz neuen bekommt. Ich glaube, es könnten noch einige Händler die Gunst der Stunde nutzen und noch alte Lagerbestände abbauen. Vorsicht.
Da muss man aufpassen, ja.
Ja. Wo wir auch gerade bei der Preisgestaltung sind, 299 Euro in Deutschland. Die Vorgängermodelle lagen bei 279. Ja, mein Gott, 20 Euro teurer geworden. Damit kann ich noch leben. Letztendlich, sie haben die magische Grenze von 300 jetzt nicht gesprengt. Und ich könnte mir vorstellen, wenn es sich genauso entwickelt wie bei den Vorgängermodellen, dass wir im nächsten halben Jahr da auch noch Preissenkungen sehen werden. So 249, 239 ist, denke ich, so im nächsten halben Jahr realistisch, kann man von ausgehen. Ja, da gehen wir jetzt mal ganz schnell durch. 30 Stunden Akkulaufzeit vom Case, 6 Stunden Akkulaufzeit von den Ohrstöpseln, neuer H2-Chip. Wir haben jetzt einen U1-Chip an Bord. Dieses Precision Finding ist mit drin. Im Endeffekt ist jetzt ein AirTag in die Dinger reingekommen. Und das ist, denke ich, auch ein sehr, sehr nützliches Feature, wenn man die irgendwo im Haus liegen lassen hat und sie nicht wiederfindet, dass man dann halt genau sie mit Hilfe des iPhones detektieren kann. Denke ich, das ist ein sehr, sehr schönes Komfort-Feature. Bluetooth 5.3 ist an Bord. Allerdings nicht angegeben und es wird wahrscheinlich auch nicht on board sein. Lossless Audio kann das Zeug noch nicht oder können die Dinger noch nicht. Da ist man sich auch noch unklar, ob das nicht irgendwie per Software in irgendeiner Form nachgereicht werden kann oder nachgereicht wird. Da gibt es im Moment auch ganz große Diskussionen drum. Möglich, weiß ich nicht. Aber serienmäßig können sie es im Moment noch nicht. Die Lautstärkenregelung funktioniert jetzt per Touch Control, konnten die Vorgänger auch nicht. Die anderen Steuerungsdinge sind geblieben, also die Knöpfe oder die Drucksensoren, die sind weiterhin drin, aber zusätzlich kann man halt die Lautstärke, oder was heißt zusätzlich, die Lautstärke kann man jetzt nur noch per Touch-Control einstellen. Ja, sagen viele negativ. Gibt Leute, die mit Handschuhen ist das, glaube ich, auch zu grobschlächtig. Also ich glaube auch nicht, dass man das vorher mit Handschuhen machen konnte. Also ich denke, weil die auch zu filigran waren, die Druckpunkte, also so oder so, denke ich, musste man die Hände verwenden. Ja, der nächste Punkt, den finde ich jetzt quasi am allerpraktischsten an dem Ding. Man kann die Dinger jetzt mit dem Apple Watch Ladepuck aufladen. Und das ist doch ein interessantes Feature. Ich denke, viele, die mit der Apple Watch unterwegs sind und mal ihr Ladegerät vergessen haben oder keine andere Möglichkeit haben, die können das Ding jetzt mal schnell über den Apple Watch Ladepuck aufladen. Apple bewirbt das mit einem besseren ANC, angeblich zweimal besseres ANC und ein doppelt so ruhiger Eindruck wie vorher. Ja, wie das dann wirklich sein wird, das muss man auch in der Praxis sehen. Theoretisch kann man da viel sagen, ob es dann wirklich so ist, wird sich zeigen. Spatial Audio ist an Bord und es gibt eine individuelle Ohrmessung, die dann mit dem iPhone durchgeführt wird über ein Bild, was man von seinem Ohr macht. Ob das jetzt der richtige Messweg ist? Fragezeichen. Da bin ich sehr gespannt. Es gibt einen vierten Einsatz für etwas kleinere Ohren, einen XS-Einsatz. Da gab es angeblich sehr viele Beschwerden für alle diejenigen, die ganz kleine Ohren haben oder einen ganz kleinen Ohrmuscheleingang oder Höreingang oder Hörgang, wie man es auch nennen mag. Und das hat Apple jetzt nachgebessert. Es gibt jetzt einen XS-Einsatz, also 4 statt 3 Einsätze. Das Ladecase ist jetzt IPX4 zertifiziert. Die Ohrstöpsel waren es vorher auch schon. Das Gehäuse hat jetzt einen Lautsprecher an Bord. Das dient natürlich dazu, wenn man sie anpiept, dass die Dinger auch einen Ton von sich geben und die man auch hört, weil vorher war es ja nur möglich, die Ohrstöpsel anzupiepen. Und wenn die im Gehäuse waren, also im Case waren, dann waren die sehr, sehr schlecht hörbar. Und man hat die Möglichkeit, am Gehäuse oder am Case eine Lasche irgendwie zu befestigen und so eine Handschlaufe dran zu machen. Da gibt es irgendwie so einen Punkt, wo man eine Öse oder so einen Durchlass, wo man irgendwas durchziehen kann. Die Frage ist, ist dieses Ding serienmäßig dabei, so eine Handschlaufe, oder muss man da irgendwie sich was selbst gestalten? Ja, keine Ahnung. Weil ich habe ja noch keine Zubehörprodukte von Apple gesehen, so nach dem Motto, eine Handschlaufe für dein AirPod-Case. Das wäre doch noch was für Apple. So 10 Euro für eine popelige Handschlaufe, das wäre doch noch ein Bereich, wo Apple Geld verdienen könnte. Das zu den AirPods. Eine solide Produktpflege, aber auch keine Revolution, ne? Würde ich sagen.
Jedenfalls nicht so auf den ersten Blick zu erkennen. Ja.
Weil die Gerüchteküche, die hat ja viel, viel mehr erwartet, und es waren ja auch viel, viel mehr Gerüchte im Umlauf. Ne?
Da wurde ja auch schon ein bisschen im Vorfeld zurückgerudert, ja, dass wir da wahrscheinlich nicht so viel sehen werden jetzt mit den AirPods. Ja. Gerade das, was in Bezug auf die ganzen Sensoren, die kommen sollten, die da irgendwann mal im Gespräch waren, ja, dass wir da das alle nicht sehen werden.
Ja. Ja, also auf jeden Fall für alle diejenigen, die sich überlegen, irgendwie Ohrstöpsel zu kaufen, sicherlich eine tolle Sache. Aber wer noch die 1er oder die normalen AirPods Pro hat und damit zufrieden ist, da würde ich jetzt nicht sagen, er müsste unbedingt wechseln, nach meiner Meinung.
Hm, ja.
So. Tja, und dann kommen wir zu den iPhones.
Glaube ich noch nicht.
Nicht? Haben wir noch was? Ach ja, wir könnten jetzt eigentlich unseren Werbepartner einbauen. Du hast recht, das wollte ich eigentlich schon lange machen. Und ich habe es jetzt schon wieder vergessen, weil ich so im Dokumentations, ehrlich gesagt, im
ja, du bist so im Fluss, ja? Du bist im Fluss, ja, genau.
Ja, ja, ich habe so ein bisschen den Zeitdruck in Anführungsstrichen, weil es sieht so wuchtig aus, was wir noch vor uns haben. Und mein Lieblingsfeature haben wir noch gar nicht besprochen. Aber ach, du hast,
wir sind ja ruckzuck durch dann mit dem.
Ah, wir müssen dann noch auf die iPhone. Insel fliegen. Das kann dauern, du.
I'm an island boy.
Oh Gott, das hast du mich schon im Vorfeld mit einem Ohrwurm. Ich wollte jetzt nicht sagen genervt, das hast du ja nicht.
Doch, doch, das ist ziemlich nervig, das Ding.
Du wolltest mir einen Ohrwurm einpflanzen, ne? Ja, ja. Aber ich hätte mir lieber AirPods einpflanzen sollen, das hätte doch eher was gehabt. Ja. Gut, aber lass uns heute erneut über unseren lieben Werbepartner iPalat sprechen oder das Produkt iPalat aus dem Hause Dr. Fleck. Und jetzt kommt natürlich unser Werbepart, und ich schüttel mal wieder die Werbetrommel. Nein, ich schüttel mal wieder die iPalat nachhaltige Verpackung sozusagen. Immer noch finde ich diese Verpackung echt schön und gelungen, und besonders die Farbwahl. Also echt toll gemacht. Nach wie vor immer wieder schön, so eine Verpackung zu sehen. Aber wahrscheinlich achten die wenigsten Leute auf Verpackungen. Sie setzen wohl mehr auf den Inhalt. Da gebe ich den Leuten ja recht. Der Inhalt ist das, was in erster Linie bei Halspastillen zählt. Und meine obligatorische Frage ist, Thomas, was ist aktuell deine Lieblingssorte?
Aktuell noch Sanddorn.
Immer noch, okay. Okay, gut. Ja, spricht ja auch nichts dagegen, wenn man damit sich wohlfühlt und wenn das derzeit die aktuelle Lieblingssorte ist. Ich muss ja auch sagen, obligatorisch sage ich das ja schon fast in jeder Folge, Mango Maracuja ist immer noch ganz weit oben, und Ananas. Das sind immer noch aus der Flavor Edition.
Wie war das, wenn hier eine Ananas macht?
Dann bin ich das, genau. Wer macht hier die Ananas, genau. Aber wir gehen ja jetzt ganz stark in den Herbst hinein, oder sagen wir mal in den Altweibersommer. Die Temperaturen, die gehen so langsam in einen erträglichen Bereich. Und was mir so auffällt, wenn ich so in meinen Bekannten- und Freundeskreis hineinschaue, dass der Konsum von Halspastillen bei vielen Leuten auch so ein bisschen saisonabhängig ist. Das bedeutet, ich nenne sie immer ganz liebevoll so die Saisonlutscher. gerade wenn man sich jetzt so diese Iperlat-Geschichte anschaut, diese klassischen Iperlat-Sorten, also speziell auch diese Sorte, die Menthol enthält, dann ist es so, dass viele Leute eher so zur kalten Jahreszeit in den Mentholbereich hineingehen, sprich, wenn es dann auch so ein bisschen mehr Halskratzen gibt, wenn die Erkältungszeit zunimmt und man auch so eher üblicherweise zur kalten Jahreszeit mehr Beschwerden mit dem Hals hat oder auch ein bisschen Hustenreiz hat, dann greifen die Leute üblicherweise zu Halspastillen, Menthol etc. Und ich muss auch sagen, dass ich klassischerweise oder ja auch gewohnheitsmäßig eher zur kalten Jahreszeit zu Menthol greife. Und bevor es diese Flavor Edition gab, habe ich dann halt auch im Sommer eher Iperlat Honigmild benutzt, weil Menthol auch ja im Sommer mir persönlich nicht so gut geschmeckt hat oder ich persönlich der Meinung war, dass das passt nicht so gut zu der Temperatur oder das Geschmacksempfinden zu Menthol ist im Sommer nicht so wie im Winter. Und ich war dann auch ehrlicherweise sehr froh, dass dann quasi diese Flavor Edition rausgekommen ist, wo man dann ganz, ganz viele Sorten hatte, die man auch gut im Sommer konsumieren konnte, die man natürlich auch gut im Winter konsumieren kann. Obwohl ich auch der Meinung bin, dass auch gerade bei diesen 12 Sorten auch Sommer- und Wintersorten dabei sind, Salted Caramel passt nach meiner Meinung besser in den Winter als in den Sommer. Aber wie so oft im Leben ist es eine reine Geschmackssache. Ne? Obwohl ich auch sagen muss, es gibt in meinem Bekanntenkreis auch Leute, die durchgehend Menthol im Sommer lutschen als auch im Winter. Das sind dann für mich so die Dauerlutscher, hätte ich bald gesagt. Also ich unterteile das so in meiner Wahrnehmung zwischen Saison und Dauerlutscher. Also das ist so die Beobachtung, die ich in den letzten Monaten gemacht habe. Und dadurch, dass ich jetzt oder dass wir ja für Iperlat aus Überzeugung Werbung machen, ist auch so die Aufmerksamkeit auf den Konsum von Halspastillen so ein bisschen größer geworden. Man achtet mehr drauf, ob Leute Halspastillen benutzen und was sie da konsumieren. Und vorher hat mich das eigentlich nie so stark berührt. Aber wie gesagt, jetzt dadurch, dass wir mit dem Produkt so ein bisschen stärker in Verbindung stehen als vorher, durch unsere Werbepartnerschaft, ist so die Beobachtung viel, viel größer geworden. Und man achtet halt drauf, das ist klar. Ja. Und das wollte ich eigentlich nur so heute so kundtun in unserem Werbespot, die Beobachtung, die ich gemacht habe, Saisonlutscher und Dauerlutscher, fand ich doch ganz, ganz amüsant und ganz, ganz lustig. Ja, gut, das dazu, heute mal ein Werbespot der ganz anderen Art und Weise. Ich würde sagen, in diesem Sinne bedanken wir uns ganz recht herzlich für die freundliche Unterstützung bei Dr. Pfleger. Und wir beenden den Werbespot und es geht weiter in der heutigen Sendung. Gut, dann lass uns jetzt endlich über die iPhones sprechen. Tja, da gab es vieles, was schon prognostiziert worden ist. Es gab jetzt das iPhone Plus Modell. Also es gibt jetzt ein iPhone 14 und iPhone 14 Plus, 6,1 Zoll und 6,7 Zoll. Das wurde halt auch gerüchtemäßig schon lange prognostiziert. Und die Namensgebung hat sich auch bewahrheitet. Also man ist von Max auf Plus gegangen in der Prognose und es hat sich letztendlich auch in der finalen Produktbezeichnung wieder gespiegelt. Und ich finde, das ist eine sehr gute Entscheidung gewesen.
Mhm. Ja.
Weil es ist transparent für den unbedarften Kunden, der nicht so tief im Thema ist. Und es ist jetzt mehr oder weniger auch klar festzustellen, okay, das ist die günstige große Version und das ist die, ja, falls man da noch von günstig sprechen kann, also das ist die etwas günstigere Version und das ist dann die Premium-Version. Und da ist man mit der Max-Bezeichnung unterwegs und Max ist dann wirklich auch in jeder Hinsicht Max. Ja, wir haben auch wie vorausgesagt den gleichen, mehr oder weniger den gleichen Prozessor SoC an Bord, A15 Bionic. Allerdings ist es jetzt die Version, die in der 13er Version nur in der Pro-Version unterwegs war. Und das finden wir jetzt in in allen 14er Modellen wieder. Das heißt, wir haben ja 5 GPU-Cores und das gab es vorher nur in der 13 Pro-Version. Das ist so der wohl größte Unterschied. Und das ist natürlich wieder so eine Sache, da sehen wir wieder die Keynote der kleinen Schritte und hier sehen wir eindeutig wieder die kleinen Schritte, obwohl man fairerweise dazu sagen muss, dass diese SoCs immer noch den Markt leistungstechnisch dominieren und immer noch hervorragend sind. Also ich kann es verstehen, dass sie da noch nicht so ein Update gewagt haben, aber ob das jetzt ein bewusster Schritt gewesen wäre, wenn die Lieferkettenprobleme nicht vorherrschen oder wenn auch allgemein die Produktionsprobleme, die TSMC hat, nicht vorherrschen, das ist fraglich. Ich weiß nicht, ob es nur daran liegt, dass Apple das jetzt so ein bisschen machen kann, weil sie generell so einen großen Vorsprung haben, oder ob es gezwungenermaßen so ist, dass es einfach der Markt im Moment diktiert, das Ganze. Das ist immer noch so ein Fragezeichen, was ich nicht zu 100% beantworten kann. Hast du da eine Theorie zu? Und jetzt ist der Thomas, glaube ich, weg.
Nee, ich hatte mich aus Versehen stumm gestellt.
Oh Gott, sorry. Die Dramatik. Ich wollte dich. Ah, meine Güte. Ich schwitze hier schon wieder.
Nee, sorry.
Ja.
Genau. So, jetzt habe ich nur kurz den Faden verloren. Was hattest du?
Ich hätte gesagt, ob das jetzt daran liegt, dass der Markt einfach so dramatisch ist aus Lieferkettenproblemen, aus Produktionsproblemen heraus. Mhm. Oder ob Apple sich das einfach immer nur leisten kann, weil sie so eine Marktdominanz vom Benchmark her haben. Das ist die Frage, die sich stellt für mich. Dadurch, dass sie quasi in Anführungsstrichen noch diese alten SoCs verwenden. Ich weiß es nicht.
Es sind ja, man müsste halt wirklich mal jetzt abwarten, bis die Geräte draußen sind und die Leute die mal aufmachen, um zu gucken, was dann letztendlich wirklich drinsteckt, ob es wirklich der alte ist oder ob sie da auch noch ein bisschen was dran gedreht haben, weil das war ja auch so das, was man im Vorfeld gesagt hat, dass es eventuell ein optimierter Prozess ist, mit dem dann der A15 jetzt produziert wird. Da muss man mal abwarten. Ich denke mal, da spielt einfach das eine ins andere rein. Mhm. Und es ist natürlich mit ein Punkt, wo sie die zwei Geräte dann einfach auch voneinander abgrenzen können. Du hast den 15er, ja, und du hast den 16er. Sie sparen wahrscheinlich auch nochmal $1-2, wenn sie den 15er reinmachen im Vergleich zum 16er. Das wird da auch nochmal ein bisschen was sein. Plus, ja, wir wissen natürlich nicht, was kann von dem 16er halt vom Band fallen. Das ist halt, ja, das kann man halt schlecht beurteilen. Aber ich denke mal, es ist halt mit auch ein Punkt, um halt das 14er zum Pro dann jetzt einfach in Zukunft, oder jetzt zumindest mal in der Generation einfach auch nochmal halt so ein Unterschiedsmerkmal halt einfach mitzugeben. Und da halt ja auch so ein bisschen die Preispolitik dann zu rechtfertigen.
Ja.
Beziehungsweise halt aufgrund der Ausstattung die Geräte einfach ein bisschen weiter auseinanderzubringen.
Ja, gut, ich meine, man sieht ja auch wirklich diese Schere, die klafft ja extrem weit jetzt mittlerweile auseinander zwischen Pro- und Nicht-Pro-Geräten. Sie ziehen da ja wirklich sehr viele Register, um wirklich diesen Graben jetzt wirklich noch sehr groß zu gestalten und sehr weit auseinanderzuziehen, was ja vorher so nicht der Fall war. Also das ist ja ein ganzer Gegentrend, den sie jetzt eingeschlagen haben. Ob das jetzt der richtige Weg ist, das kann ich nicht beurteilen. Und ob das jetzt aufgeht letztendlich, das kann ich auch nicht beurteilen. In vielerlei Hinsicht finde ich es schade, dass sie einige Features wirklich nicht in beiden Modellen haben. In vielen Bereichen kann ich es durchaus nachvollziehen, in vielen Bereichen aber auch nicht. Sicherlich summiert sich dann natürlich auch die Argumentation, dann zu einem großen Max zu gehen. Je mehr Punkte man einbaut, je mehr Differenzierungspunkte man einbaut, je mehr fällt es eventuell den einen Kunden leichter, sich fürs Max zu entscheiden. Also, oder für die Pro-Version zu entscheiden. Aber viele können sich es wahrscheinlich auch gar nicht leisten. Das ist auch noch das Problem. Es hat ja nichts mit Wollen zu tun, sondern auch mit Können. Das muss man auch immer noch einbringen. Und du hattest eben den A16 angeführt. Das ist ja der Chip, der in den Pro-Geräten drinsteckt. Mhm. Und da habe ich auch nochmal ein paar interessante Berichte gelesen. Das ist ja ein Chip, der auf 4 Nanometer Produktionsgeschichte, also Produktionstechnik basiert. Man hat ja gemunkelt, dass das eventuell eine sein wird, der auf 3 Nanometer basiert. Das hat TSMC wohl nicht umsetzen können. Und wenn man sich diese Fertigungsgeschichte anschaut, dann sieht man auch, wenn man jetzt den Spezialisten Glauben schenken mag, dass diese 4-Nanometer-Geschichte auch nur eine geschrinkte Version ist, wie man so schön geschrinkt Version ist von diesem 5-Nanometer-Prozess, also nur eine leicht modifizierte Geschichte. Also auch nicht das, was sich so der Markt eigentlich erhofft, und man hat aus der Not quasi eine Tugend gemacht, und viele sind sich einig, dass diese Entwicklungsstufe und auch die ersten Benchmarks haben gezeigt, dass der A16 jetzt gar nicht so viel schneller ist, also unwesentlich schneller ist. Also das wäre jetzt normalerweise auch nicht der Grund, nicht der einzige Grund, sich dafür zu entscheiden, dass man das Pro-Modell nimmt. Also wenn es jetzt nur der Chip wäre. Also die Benchmarks sind eigentlich ernüchternd jetzt im direkten Vergleich zum A15 Bionic, die man jetzt gesehen hat. Also auch gerade Geekbench-Wert.
Ja, wobei klar, Benchmark, ja, aber du weißt natürlich nicht, wie die Software oder für was der 16er jetzt optimiert ist. Gerade im Zusammenhang mit dem neuen Sensor, den du drin hast, und mit dem, wie sie halt in Zukunft gerade in der Fotografie dann oder was sie dann an Features alles anbieten, ist halt die Frage, inwieweit ist der 16er halt da halt optimiert, beziehungsweise die Software auf den 16er. Mhm. Ja, das ist halt so einfach mit den Standard-Benchmarks nicht zu beantworten. Aber ja, im direkten Vergleich ist der Unterschied halt nicht so, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. Ja,
ja, und darauf werden natürlich viele Rückschlüsse gezogen, dass es im Endeffekt daran liegt im Moment, dass die Produktionsstätten und auch gerade TSMC stark eingeschränkt ist und die eigentlich nicht das leisten können, was der Markt in einem normalen Bereich, wenn wir einen gesunden Markt hätten, hergeben könnte. Also es ist viel der ganzen Situation im Moment geschuldet. Das sind im Moment die Berichte, die ich gelesen habe. Also TSMC könnte eigentlich mehr, wenn es der Markt hergeben würde oder wenn es die allgemeine Situation hergeben würde. Ja, wir können nur froh sein, dass sie so einen großen Vorsprung haben mit den ganzen Chips, leistungstechnisch, dass sie sich das jetzt leisten können, wirklich nur diese kleinen Schritte zu gehen. Das ist durchaus eine Luxusposition, die Apple da derzeit hat. Ne?
Also sollte es so nicht auch wirklich geplant gewesen sein und die 4 Nanometer jetzt ja wirklich der aktuellen Situation einfach geschuldet sein, nach wie vor noch, dann geht es ja anderen Herstellern genauso. Mhm. Von daher kann es eigentlich oder wird es nicht passieren, dass Apple da oder dass sie entweder groß aufholen oder Apple da irgendwo jetzt Vorsprung verliert.
Nein.
Und das haben wir ja auch schon beim 15er. Der 15er ist ja auch heute. Der mag zwar jetzt ein bisschen abgehangener sein, aber trotzdem gerade im Vergleich zu dem, was der Wettbewerb macht, ja immer noch ein hervorragender Chip.
Ja, das meinte ich.
Du bist da ja nicht unbedingt jetzt im Zugzwang, da auch wirklich hier 16, 17, 18 oder sowas in die Geräte reinzustecken, um da irgendwie konkurrenzfähig zu bleiben, sondern du bist ja nach wie vor, das mag vielleicht auch in den 16er reinspielen, dass er, wie gesagt, jetzt so ist, wie er ist. Du bist natürlich als Apple in der wirklich sehr schönen Lage, ja, dass du da nicht irgendwie reagieren musst, sondern nach wie vor im Prinzip das Tempo vorgibst und da sogar eventuell ja in der Lage bist, das einfach wegzustecken, dass halt der Markt so ist, wie er ist momentan, dass du vielleicht nicht alles das umsetzen kannst, was du willst, oder aber, dass du sogar sagen kannst, ich nehme hier ein bisschen Tempo zurück, ja, und gehe vielleicht die nächsten 100 Meter ein bisschen entspannter an und setze dann wieder zum Sprint an, wenn es sein muss. Ja,
ja, ich sag ja, das kann sich Apple halt leisten, weil sie performancetechnisch auch mit dem A15 immer noch das Maß der Dinge sind. Mhm. Und das ist halt eine Luxusposition, die sie haben. Ja. Das ist halt so.
Man muss halt aufpassen, dass man nicht einschläft, ja, dass man nicht zu bequem wird. Aber das wird sich, denke ich mal, zeigen, wenn halt jetzt die, gerade auf was M2 betrifft, wenn die nächsten Versionen rauskommen, wenn der Pro kommt und dann natürlich nächstes Jahr entsprechend halt dann der 17 kommt, ja, da wird man dann sehen, ja, inwieweit Apple sich da wirklich ausgeruht hat, ja.
Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, ausruhen werden die sich nicht. Ne? Also nicht freiwillig. Ne? Also das, das ist, glaube ich, nicht den ihr Anspruch. Das geht nicht. Gut, das zum SoC. Jetzt gehen wir nochmal schnell durch die anderen Features. Kein SIM-Tray mehr, zumindest nicht in den USA. Die europäischen und die deutschen Modelle bekommen in dieser Version noch ein SIM-Tray. Aber ich glaube, wir sehen ja eindeutig, wo die Reise hingeht. Mhm. Wenn sich das gut
nach
etabliert,
Apple,
wenn sich das gut etabliert, werden wir die 15er Modelle, vermute ich mal, auch in Europa, in Deutschland nicht mehr mit einem SIM-Tray sehen. Das ist der Vorgeschmack auf dessen, was wir sehen werden in Zukunft. Meine Meinung.
Es hat ja auch schon zu einigen Diskussionen in Staaten geführt, ja, und auch zu einigen Kommentaren jetzt hier bei uns, ja, was halt jetzt rein eSIM betrifft. Die Gerüchte waren ja vorher da, dass zumindest Apple mit einem Teil der Geräte, da hatten wir auch drüber gesprochen, halt eSIM ohne gehen will. Ja, ich hatte es ein bisschen angezweifelt.
Ich hätte nicht gedacht, dass sie
das so durchziehen.
Ja.
Gerade auch, wenn man mal guckt in Staaten, ich glaube, die Hälfte der Netzbetreiber oder der Anbieter bietet überhaupt nur eSIM an. Also der Markt ist da noch nicht so gesättigt, dass du wirklich die freie Wahl hast, was jetzt in Zukunft halt dann einfach die eSIM-Anbieter betrifft. Das wird sich natürlich ändern. Und Apple wird sich auch gesagt haben, also Apple hätte, glaube ich, sowieso das Ganze gerne früher gepusht. Apple hat jetzt wahrscheinlich gesagt, okay, jetzt ziehen wir es einfach eiskalt durch. Ja, die Großen haben wir mit an Bord, ja, beziehungsweise alleine schon durch das iPad, beziehungsweise durch die Apple Watch sind die jetzt so weit gut aufgestellt, dass wir das zumindest mal mit den Großen, ja, mit denen wir wollen, das durchziehen können. Und die Kleinen müssen dann einfach gucken, wie sie das hinkriegen, beziehungsweise dass sie halt aufholen. Ich denke, es ist ein gutes Signal an den Rest der Welt.
Es ist ein Wake-up-Call, wie man so schön sagt, ja.
Dass halt gerade jetzt hier auch bei uns in Europa wirklich der letzte Netzanbieter jetzt weiß, wo die Reise hingeht und dass wir nächstes Jahr wahrscheinlich dann das sehen werden, dass auch in anderen Regionen dann eSIM-Only-Geräte kommen. Inwieweit das dann letztendlich von den Nutzern auch so akzeptiert wird, muss man mal abwarten. Aber wenn man immer noch guckt, dass wir traditionell ein vertragsreiches Land sind oder Mobilfunkvertrag, kräftiges ist jetzt auch falsch gesagt, aber dass das Gros der Geräte immer noch mit Vertrag über die Ladentheke geht, ist das, denke ich mal, jetzt auch nicht unbedingt für die meisten Käufer oder Kunden jetzt ein Grund, halt zum anderen Gerät zu greifen.
Ja, du hast sehr, sehr, sehr viele Vorteile, wenn du auf eSIM gehst. Du hast aber auch ein paar kleine Nachteile, aber ja, gut, damit muss man leben.
Also für den Gro, klar, du hast natürlich für diejenigen, die darauf angewiesen sind oder die halt viel in der Welt rumreisen und sich vor Ort gerne lokale SIM-Karten aus Kostengründen holen, wird das natürlich ein Problem, ja.
Ja, aber das liegt ja auch denn daran, wenn Apple den Markt so pusht und das so vorgibt, dann werden auch die kleinen Anbieter mehr oder weniger, wenn sie weiterhin mitspielen wollen, dazu gezwungen sein, diesen
Prozess. Das Angebot kann natürlich nur besser werden.
Diesen Prozess
zu übernehmen. Was eSIM betrifft.
Ja.
Was einmal die Anbieter betrifft, was das Verfahren betrifft, wie halt du buchen kannst, wie du switchen kannst, das wird, denke ich mal, nur besser werden in Zukunft. Wie gesagt, diejenigen, die halt gerne auf eine physische SIM halt setzen, ja, oder auch angewiesen sind, oder die Vorteile bisher halt genutzt haben, gerade wenn sie halt viel in der Welt unterwegs waren, die müssen sich halt jetzt umstellen, beziehungsweise eventuell auch auf andere Hardware umsteigen, wenn es dann wirklich sein muss. Da wird man nicht drum rumkommen, ja. Die Frage ist nur, ja, wann werden halt die anderen Großen die wahrscheinlich jetzt das noch nutzen werden, als um sich entsprechend zu positionieren, genauso wie es ja auch mit dem Kopfhöreranschluss war. Mhm. Mal gucken, wann da halt die ersten Geräte kommen, die dann halt auch ESIM-only sind. Ja.
Ja. Beim Kopfhöreranschluss konnte man das ja noch kompensieren in Form eines Adapters.
Man kann es halt nicht eins zu eins vergleichen, aber.
Ja, aber hier hast du halt keine Kompensationsmöglichkeit. Mhm. Ne? Das ist das Problem. Oder auch, ja, ich sag mal, je länger ich darüber nachdenke, je mehr bin ich ESIM-Befürworter. Ne? Aber
ich habe da schon meine Bauchschmerzen mit.
Ja.
Auch wenn es, wie gesagt, mich nicht betrifft. Ich habe da schon meine Bauchschmerzen mit, weil es momentan sehr viele gute Gründe einfach gibt, weiterhin auf eine ESIM, auf die traditionelle SIM einfach zu setzen, beziehungsweise die Möglichkeit zu haben, diese auch zu nutzen. Und momentan hast du ja mit den Geräten die Möglichkeit ESIM oder SIM, ja.
Ja.
Nur, wie gesagt, mit den, wenn man mal noch ein paar, zwei, drei Jahre in die Zukunft guckt, wird, denke ich mal, das Gros, halt ESIM-frei sein. Andere werden da definitiv nachziehen und ich denke mal auch die Netzbetreiber werden mit der Zeit definitiv versuchen, ja, ihre Kunden entsprechend halt auf die ESIM zu bringen.
Naja, du, sie müssen es ja mehr oder weniger, in Anführungsstrichen, da Apple jetzt das ja in den Staaten vorgibt.
Ja, aber,
also,
wenn ja, aber ich denke Apple schon, dass sie das auch, wie gesagt, ohne Apple die Richtung da eigentlich schon wäre.
Ja.
Die Entwicklung würde länger dauern.
Apple beschleunigt das ungemein.
Ja. Ja. Die pushen das jetzt einfach. Ja.
Ja. So ist es. Gut. Sei es drum. Wir werden sehen, ob das nächstes Jahr passiert. Und ich lege jetzt
ich glaube schon, ja, ja.
Ich lege jetzt mal eine ganz steile These auf. Das ist der erste Punkt mit dem Wegfall des Tray, also des SIM-Trays. Und der nächste Punkt wird sein, dass Apple gar nicht direkt auf USB-C geht, sondern USB-C. Es wird MagSafe etabliert in einer Version, die vielleicht leistungsstärker sein wird, die auch dementsprechend genauso schnell laden kann wie USB-C. Und sie werden beim iPhone erst gar nicht auf USB-C gehen, sondern sie werden portless werden bei den Geräten.
Und das hatte ich ja auch bei Twitter mal rausgehauen, dass das so meine Vermutung ist, dass spätestens zu dem Zeitpunkt, wo sie gezwungen wären, auf Lightning halt zu ersetzen, dass sie dann hingehen werden und werden gar keinen mehr haben.
Das könnte ich vermuten. Und du hast natürlich dann ein fast geschlossenes Gerät. Du hast dann quasi noch die Lautsprecher als Öffnung und kannst das ganz anders designen, ganz anders gestalten. Du hast ganz andere Platzmöglichkeiten im Inneren mit dem Wegfall vom SIM-Tray sowieso. Das Ding nimmt enorm viel Platz weg. Also da kann man Akku reinbauen oder sonstige Dinge. Und wenn dann der Lightning-Port wegfällt, hast du natürlich auch nochmal Platz. Da gibt es viele positive Argumente dafür, dass das keinen Sinn mehr ergibt, einen Lightning-Port.
Ja, vor allem alleine schon der leckt mich doch am Arsch. Ja. Faktor. Ihr wollt mich zwingen, hier USB-C zu bauen, wo ich vielleicht keinen Bock drauf habe, dann lasse ich es doch ganz weg. Weil, muss man auch mal gucken, die meisten Leute, oder wie oft schließt man denn sein Gerät wirklich per USB noch irgendwo an, um was anderes zu machen, als das Gerät aufzuladen? Das wird bei über 90% der Nutzer nicht der Fall sein, dass irgendeiner da noch händisch Musik überspielt, dass er Bilder runterholt. Ja. Alleine da bist du schon zu 90% mit iCloud unterwegs, alle über, wie gesagt, über 90% mit iCloud unterwegs. Du hast das ganze Musikstreaming, das Videostreaming, das On-Device, ja, du schickst per WhatsApp die Bilder, ja, beziehungsweise per Message, ja. Du postest bei Instagram, TikTok, ja, deine Videos, ja, oder deine Reels. Die Leute, die noch ein Backup am Gerät machen, ja, die kannst du an einer Hand wahrscheinlich abzählen. Du hast im Prinzip außer zum Laden keinen Grund mehr, da irgendwo einen Stecker dran zu machen. Und das wird sich, denke ich mal, oder da wäre Apple wahrscheinlich eher bereit, die Leute auf MagSafe zu pushen, als da wirklich auf USB-C zu gehen.
Ja,
Alleine schon aus Trotz wahrscheinlich.
So sehe ich das auch. Das Einzige, wo ich noch einen USB-C-Port für sehen würde, der dann auch eine gewisse Datengeschwindigkeit hat, ist für die Leute, die das Ding als Videokamera 4K benutzen, da müsste es dann irgendwie eine Lösung geben, dass auch MagSafe eine schnelle Datenübertragung realisieren kann. Ne? Weil wenn du mal so 4K-Material hast, ein paar Minuten Film, das kann es schon ziehen. Ne?
Ja, es ist halt die Frage, wie ernst oder wie viel nutzt du das Gerät zum Stand oder als Hauptkamera oder hast du das als B-Roll oder so im
Einsatz? Ja, aber auch als B-Roll nimmt es ja genauso viel Daten
wobei, auf. Ne? Wobei, wenn ich heute per Wi-Fi die da von Gerät zu Gerät irgendwie Videos schicke, ist die Übertragung schon so fix. Da brauche ich nicht unbedingt ein Kabel für. Klar, es sieht was anderes aus, wenn du da deinen nächsten, keine Ahnung, Thor, ja, oder Marvel-Movie mitmachst, ja, das ist nochmal was anderes. Aber gerade im normal, oder sag mal, auch wieder da, 90% der Anwender müssen nicht unbedingt per Kabel machen, ja.
Ja. Ja, aber das ist wie gesagt nur der einzige Punkt, wo ich eine Kabelverbindung als, in Anführungsstrichen, als valides Argument sehe, weil ich das bei vielen YouTubern immer wieder als Argument angeführt bekomme und auch in den Videos sehe, ja, das über Lightning ist total langsam, wenn USB-C kommen würde und die auf einen vernünftigen USB-C-Standard gehen würden, dann wäre das für uns auch schön und interessant und so weiter.
Ja.
Viele sagen auch, dass AirDrop total unzuverlässig ist. Also bei größeren Dateien, ja, das weiß
ich. Ja, okay, ich habe noch keine Stunde Video per AirDrop übertragen. Nicht. Aber bei alledem, was wir bis jetzt per Video gemacht haben, und selbst mit Videobearbeitung am iPhone habe ich zuletzt auch mal ein bisschen was gemacht. Also klar, das ist jetzt nicht wie am PC oder an deinem Mac, aber hat mich schon überrascht, was da teilweise geht. Ja, und vor allem, wie schnell das geht. Und dann das Ding per AirDrop an die Leute verteilt. Oder wie gesagt, auch gerne dann mal kurz per WhatsApp irgendwo hingeschickt. Ja, das Problem ist halt, dass man, gerade wenn man es halt benötigt, immer davon ausgeht, dass man der Nabel der Welt ist. Ja, gerade der eine oder andere YouTuber. Ja,
ja.
Klar, die Fälle gibt's. Ja. Die Geräte werden ja auch entsprechend total gerne von Apple so positioniert. Und hier, diesen Werbefilm haben wir auf dem iPhone geschossen, beziehungsweise der und der Regisseur hat damit das und das gemacht. Aber wie gesagt, für 90% der Leute draußen spielt das keine Rolle. Das ist schön, dass du das mit dem Ding machen kannst. Ja. Aber das ist jetzt gerade, wie gesagt, beim iPad nochmal ein anderes Thema. Aber ich glaube, beim iPhone wäre Apple wahrscheinlich eher dazu bereit, komplett auf diese Buchse zu verzichten, als auf USB-C zu gehen. Und hätte ich auch, wie gesagt, fände ich jetzt auch jetzt nicht das Problem. Vor allem würde ich mich, oder hätte ich einen guten Lacher, ja, wenn sie es wirklich machen würden. Gerade so als kleiner, wie sagt man jetzt?
Mittelfinger.
Das auch, ja. In Richtung halt der entsprechenden Gesetzgebung. Ja.
Ja, gut. Aber jetzt haben wir schon wieder viel zu lange über eventuelle Dinge gesprochen,
USB-C, ja.
Die wir gar nicht genau wissen, ob das so kommen wird. Aber was reingekommen ist und womit auch klar geworden ist, warum das Ganze Far Out heißt, das ist die Emergency SOS-Geschichte, also Emergency SOS via Satellite, wie es Apple nennt. Und das war so ein bisschen eigentlich zuletzt verstärkt in der Gerüchteküche. Viele haben gesagt, nee, das ist noch zu früh, das geht nicht. Und
ja, das hieß es ja zum letzten iPhone eigentlich schon.
Ja, und zum letzten iPhone hieß es auch, dass das Gerät eigentlich hardware-technisch dazu in der Lage wäre, das zu machen. Aber man ist sich halt nicht mit den Partnern einig geworden. Und jetzt ist es halt offiziell. Wir haben halt diesen Emergency SOS via Satellite, wie ich es eben schon sagte, drin. Und Global Star ist der Partner. Und was ich heute auch oder gestern in einem Bericht gelesen habe, dass Apple 85% der Kapazitäten von Globalstar dafür benötigt oder gemietet hat, da frage ich mich natürlich, was haben sie sich damit erhofft, was darüber passieren wird? Zumal es ja im Moment auch nur ein eingeschränkter Kreis ist oder eine eingeschränkte geografisches Gebiet, nämlich Nordamerika und Kanada, die im Moment an Bord sind und auch erst ab November. Allerdings ist es auch so, es gibt halt Kapazitäten, die sie neu einrichten müssen. Zum Beispiel gibt es eine Relaisstation, die dafür dient, wenn man einen Emergency Call, Call ist es ja nicht, sondern es ist eine iMessage letztendlich, absetzt, die den Ganzen von Text in Sprache umwandelt. Das bedeutet, es gibt natürlich auch Notfallzentralen, die keine Textnachricht empfangen können. Und dafür gibt es eine Relaisstation. Und da müssen natürlich Mitarbeiter sitzen. Und das wurde halt extra dafür eingerichtet. Also, wie gesagt, das Ganze zwischen umwandelt sozusagen. Das ist ja auch wichtig, weil es nützt ja nichts, wenn man irgendwo eine Emergency iMessage loslässt und das Ding nicht ankommt und das Ding nicht irgendwo dahin kommt, wo es hin soll. Also da wird schon eine gewisse Infrastruktur im Hintergrund aufgebaut, die letztendlich auch Geld kostet. Und Apple hat auch gesagt, das Ding läuft 2 Jahre lang kostenlos. Und ich denke, das haben sie deswegen gemacht, um in den 2 Jahren zu sehen, was entstehen da überhaupt für Kosten, um letztendlich dadurch aus diesen 2 Jahren erstmal eine Erfahrung heraus zu schöpfen. Was können wir den Nutzern überhaupt abnehmen? Das ist meine Vermutung.
Ne? Einmal kannst du gucken, wie oft wird es überhaupt benötigt, welche Kapazitäten brauchst du? Ja, brauchst du wirklich 85%, die du eingekauft hast bei Globalstar?
Ja.
Und hast natürlich da jetzt die Zeit, entsprechende Daten zu sammeln, um zu gucken, wie das global halt ausrollen willst und eventuell auch überhaupt kannst. Welche Kapazitäten brauche ich dann in Europa? Welche Kapazitäten brauche ich hier für Asien etc.? Das sind natürlich alles Daten, die du jetzt sammeln kannst. Mich hat gewundert, ja, wie sie gesprochen haben von 85% von Globals. Was haben die denn vorher mit ihren Kapazitäten gemacht?
Das ist eine gute Frage.
Haben Sie da drauf gesessen und auf den Kunden gewartet? Oder das ist echt eine Frage. Was haben Sie denn vorher gemacht? Oder welchen Kunden haben Sie jetzt gebotet? Ja, es kann natürlich auch sein, dass Kapazitäten jetzt frei wurden aufgrund der ganzen Sache, dass Leuten gesagt haben, okay, wir brauchen jetzt doch nicht irgendwie 3 Satelliten von euch, ja, um unser Workforce hier irgendwo in Timbuktu unterhalten zu können, ja, beziehungsweise Datendienste anzubieten. Und die jetzt gesagt haben, unter Kostendruck, dass sie halt ein bisschen sparen müssen, dass da aber einfach Kapazitäten frei sind, die sich Apple vielleicht jetzt gesichert hat. Das ist natürlich auch eine Frage, wie der Markt sich entwickelt hat. Aber war schon spannend zu hören, wie viel sie da jetzt eingekauft haben, um den Dienst ja nur in den Staaten im Prinzip aktuell anzubieten. Muss man mal wirklich gucken, ja, also Missbrauch, denke ich mal, wird da eher weniger vorkommen. Mit sowas macht man in der Regel keine Scherze. Dass es da mal zu einem Fehlalarm kommen kann, mein Gott, das ist jetzt wie bei allen anderen Diensten auch, da kann was kommen, wird hoffentlich nicht viel sein, ja. Von daher mal gucken, aber das war schon, die haben da ordentlich schon für Kapazitäten gesorgt, ja. Also die bereiten sich da gut drauf vor. Ja, aber wie gesagt, das war das, wo ich mich halt so gewundert habe. Ja,
ja, ja. 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 Vielleicht noch so ein bisschen was zur Funktionsweise. Wie Sie es halt erklärt haben, es sieht so aus, man muss logischerweise unter freiem Himmel stehen. Ja gut, das ist ja logisch. Ich kann mir auch keine Satzschüssel ins Wohnzimmer stellen und hoffen, dass da Empfang ist. Die muss auch auf dem Dach sitzen und die muss auch ausgerichtet sein. Ist letztendlich mehr oder weniger das gleiche Grundprinzip. Und es gibt ein Interface, ein grafisches Interface auf dem iPhone oder auf dem iPhone, wo ich dann halt den Satellit mit anpeilen kann und das Gerät mir halt visuell anzeigt, okay, jetzt habe ich eine Verbindung, in Anführungsstrichen eine Sichtverbindung Und ich kann jetzt meine iMessage absetzen und es kann im besten Fall, wenn ich eine gute, perfekte Ausrichtung habe, 15 Sekunden dauern und im schlimmsten Fall, in Anführungsstrichen schlimmster Fall, bis zu einer Minute. Also man muss da schon ein bisschen Handarbeit anlegen. Also man kann jetzt nicht einfach mal das Ding aus der Tasche ziehen und dann seine Emergency iMessage absetzen, sondern man muss vorher schon logischerweise, da ja der Satellit auch sich in einer Umlaufbahn befindet, den Satellit anpeilen. Ne? Das ist halt so. Liegt in der Natur der Sache. Ne? Ganz klar. Ich kann auch nicht einfach meine Starlink-Schüssel irgendwie mal so in den Garten stellen und hoffen, dass ich dann Empfang habe. Selbst die muss ich natürlich ausrichten und dementsprechend auf den Empfang justieren. Das ist das Gleiche letztendlich. Das nur so zur Grundfunktionalität. Und es ist halt nur Textkommunikation möglich. Da gab es auch wieder so komische Tweets. Ja, aber warum? Es gibt auch Satellitentelefone, da kann man auch mit telefonieren. Ja. Aber das sind dann natürlich Dinge, die erstens mal nicht kostenlos sind, die auch von der Grundstruktur und von dem Grundaufbau ganz anders sind. Und da gibt es dann auch richtige Kosten oder größere Kosten, die dadurch entstehen. Und ich wage jetzt mal zu behaupten, wenn jemand eine ernsthafte, in Anführungsstrichen, Expedition plant, die in solche Bereiche hineingeht, wo man definitiv keinen normalen Mobilfunkempfang hat, die werden auch richtige Satellitentelefone mitnehmen. Diese SOS-Funktion ist, denke ich, nur für im Grundsatz für Dinge geplant bei Apple, wo es durch Zufall entsteht, dass jemand in eine Notsituation kommt, wo kein Mobilfunkempfang ist. Mhm, ja. Aber jetzt nicht auf irgendwelche, da wird sich kein Expeditionsleiter oder kein Forschungsleiter auf irgendwelche iPhones verlassen, mit so einem Emergency Call, mit so einer Emergency Call oder SOS-Funktion, sage ich jetzt mal, sondern da werden dann richtige, in Anführungsstrichen, richtige Satellitentelefone mitgenommen. Ja.
Und selbst wenn du, wie gesagt, da ein iPhone hast, hast du in der Situation sowieso nochmal dezidierte Hardware dafür. Weil alleine ein iPhone, muss man gucken, je nachdem, in welcher Situation du da oder in welchem Notfall du bist, dem iPhone kann auch eventuell schon der Saft ausgegangen sein.
Ja.
Oder aber, wie gesagt, die Akkulaufzeit ist beim iPhone ja auch nicht endlos. Und bei wie gesagt, da spezielle Hardware hast du da auch entsprechend, ja, keine Ahnung, ein Jahr lang Batterielaufzeit, was auch immer. Du drückst da einen Knopf, ja, und das Ding, ja, macht sein SOS über Satellit weg. Das ist nochmal eine ganz andere Hardware als jetzt diese Funktionalität, die du jetzt zusätzlich im iPhone drin hast. Das ist dann, wie gesagt, da auch wieder nice to have, ja. Da hat jemand sein iPhone dann halt noch mit dabei und könnte das dann auch noch machen. Nur wenn du da wirklich gezielt, ja, und da entsprechend unterwegs bist, dann haben die sowieso schon ihre andere Hardware da noch.
Genau.
Ja, plus, wie gesagt, eventuell, wie der Skifahrer ja auch, sein Lawinen-Notfallsystem dabei hat und eventuell dann sein iPhone, ja, haben die ja auch schon ihre Hardware, plus dann nochmal jeder sein, ob das jetzt ein iPhone oder ein Android ist, eine andere Frage, aber die haben da ihre persönlichen Telefone noch dabei. Und dann jetzt in Zukunft, wenn sie ein neues iPhone haben, dann halt auch nochmal diese Funktionalität, zumindest in den Staaten. Aber das ist nicht das Alleinige, was sie da haben. Das genau. Ist dann wirklich, wenn die Privatperson irgendwo unterwegs ist, ja. Aber wenn du da beruflich oder wie auch immer unterwegs bist, dann haben die in der Regel noch ein bisschen was anderes mit dabei.
So sehe ich das auch. Es ist nur die Möglichkeit, dass dieses Gerät dir eventuell helfen kann.
Den Arsch rettet, ja.
Wenn du in eine Situation kommst, die du vorher nicht absehen konntest.
Ja, und wo du dann, wie du schon erwähnt hast, halt auch keinen Mobilfunkempfang hast. Weil normalerweise willst du hingehen, rufst über den Telefon halt die Hilfe und so. Oh, scheiße. Ja, wie gesagt, kann bei uns ja auch vorkommen. Bei uns wahrscheinlich noch eher als in den Staaten mit dem Funkloch.
aber die Staaten sind natürlich sehr weitläufig.
Ja, da hast du auch, klar, wenn, je nachdem, da hast du auch Regionen, wo du keinen Empfang hast, ja. Wie gesagt, da macht es dann, wie gesagt, Sinn. Du kannst dann nochmal deinen Notruf absetzen, beziehungsweise deine Notruf-Textnachricht über Satellit dann absetzen. wo ich halt ein bisschen Bauchschmerzen damit habe, ist halt mit dem Ausrichten.
Ja, aber ich könnte mir vorstellen.
Bist du dann noch in der Lage, das halt zu machen?
Ja, klar.
Das ist halt das, wo ich halt die Bauchschmerzen damit habe. Ja.
Aber das Problem hast du bei sehr vielen dieser Systeme. Selbst, beim Satellitentelefon läuft es teilweise ein bisschen automatischer. Aber so ein Satellitentelefon ist natürlich auch in einer ganz anderen Preisklasse unterwegs. Ne?
Ja, klar. Du hast auch nur eine andere Technik verbaut. Ja.
Und besser jetzt diese Chance überhaupt grundsätzlich zu haben, als gar keine Chance zu haben. Ne? Mhm. Es ist eine Chancenerhöhung, eventuell ein Lebensretter zu sein. Mhm. Aber man sollte sich nicht vorsätzlich darauf verlassen, dass das auch wirklich funktioniert. Da gibt es andere Dienste und andere Techniken, die darauf grundsätzlich ausgelegt sind. Ja. Mhm. Gut. Wie gesagt, ab November in den USA und ob das denn weiter ausgerollt wird, das haben sie noch nicht bekannt gegeben. Mhm. Und wenn ihnen das bekannt gewesen wäre, dann hätten sie es auch getan. Also ich glaube, Apple ist selbst sich mit dieser ganzen Sache noch nicht sicher und sie müssen selbst erstmal Erfahrungen sammeln, wie du es eben schon gesagt hast, richtigerweise. Mhm. Gut, das zum iPhone 14. Und jetzt gehen wir zu den iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max Geräten über und die gibt es genauso in 6,1 und 6,7 Zoll wie die Vorgängermodelle und somit haben wir in beiden Leistungsklassen in den 14er und in den Pro-Geräten die gleichen Displaygrößen zur Verfügung. Das ist auch das Einzige, wo sie letztendlich gleich sind, die Geräte. Ansonsten unterscheiden sie sich ganz, ganz groß. Den A16, A15 haben wir eben schon grob angesprochen. 4 Nanometer, N4, TSMC, Produktionstechnologie sozusagen, ist natürlich auch eine gewisse Energieeffizienz, die da mit einfließen wird, ganz klar. Aber wie wir es eben schon gesagt haben oder wie auch viele berichtet haben darüber und wie auch viele Spezialisten darüber berichtet haben, der Performance-Schub ist es halt nun mal nicht. Ganz klar. Anzumerken ist noch, nach meiner Meinung, was auch wirklich nochmal einen Boost geben könnte, das ist der LPDDR4X 4266er Speicher, der erhöht worden ist auf den neuesten Standard, der jetzt auf den LPDDR5 6400er Speicher geht. Also da hat man nochmal einen wesentlich effizienteren RAM verbaut, den wir auch im M2 finden. Und ich könnte mir vorstellen, dass das nochmal ein wirklicher Leistungspunkt ist und ein Leistungsindikator ist. Obwohl viele sagen, dass bei iPhones dieses nicht so wichtig ist wie bei zum Beispiel bei Desktop-Geräten. Ne? Das ist das Ganze. Wir haben eine neue Farbe. Wir haben jetzt mal ins Dokument Deep Purple reingeschrieben, aber ich glaube, das Ding heißt nur Purple. Deep Purple war wahrscheinlich irgendwie in meinem Kopf drin wegen der Musikgruppe. Purple ist das wirklich nur auf den zweiten Blick, also ein sehr dezentes Purple. Ist das ein Farbton, der dir in irgendeiner Weise gefällt? Hast du dich damit auseinandergesetzt?
Von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, fand ich den nicht schlecht. Ja.
Es ist so ein Grau, was so einen kleinen Einschlag hat, so einen kleinen Farbstich ins Lila, ins Violette hinein. Ne? Also sehr dezent, sage ich jetzt mal. Ja. Wäre wahrscheinlich nicht der Farbton, den ich nehmen würde, aber man muss ja immer so eine Saisonfarbe mit reinbringen. Also was heißt, man muss? Apple macht es halt in den letzten Jahren, dass sie jährlich eine neue Farbe mit reinnehmen, von Sierra Blue bis Mitternachtsgrün, versuchen sie halt immer wieder neue Farben reinzubringen. Auch hier würde mich mal ganz stark interessieren, was von den ganzen Farben, die sie jedes Jahr reingebracht haben, die umsatzstärkste Farbe ist. Das würde mich ganz stark interessieren. Wir haben das Always-On-Display, was in der Gerüchteküche schon ganz lange umhergereicht worden ist. Auch ein Punkt, was wir nur in den Pro-Geräten haben. Das bedeutet, Hintergrundbilder werden gedimmt, bleiben aber trotzdem in Farbe. Sie werden halt, wie gesagt, ganz stark runtergefahren und man sieht halt wirklich nur ein ganz reduziertes Bild, ein ganz stark runterreduziertes Bild. Das Ganze ist halt dadurch zu realisieren, dass sie bis auf ein Hertz runterfahren können, genauso wie bei der Apple Watch, Series 8, Series 7, Always-On-Display. Und da gab es schon einige kritische Stimmen. Hoffentlich haben sie es sehr gut umgesetzt, dass es keinen Burn-In-Effekt gibt. Haben wir ja bei OLED-Displays öfter so, dass das passieren kann, wenn das nicht gut softwaretechnisch durch gewisse Algorithmen halt, wenn halt nicht durch Software gegengesteuert wird, dass man da schon einiges einbrennen kann. Da hatten ja schon andere Hersteller ihre Probleme. Ja, Always-on-Display, da muss man wirklich sehen, wie gut sich das als positiv herausstellt, wie gut das angenommen wird. Das ist ja bei Android schon in vielen Bereichen ein alter Hut, ein kalter Kaffee. Mal gucken, wie gut und wie schön das Apple umsetzt. Ja. Dann kommen wir zum größten Schritt in dem Gerät, meiner Meinung, oder zu dem größten Schritt auf der ganzen Keynote. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Es empfinden aber auch sehr viele andere genauso. Sie haben quasi die Notch neu erfunden oder anders interpretiert, als es alle anderen tun. Und sie machen es so ganz anders.
Beziehungsweise sie haben es halt mit in die Software und in die UI halt integriert. Ja. Und das ist halt was, wo ich so mit gerechnet hätte und wo sich das ein oder andere Gerücht, was man im Vorfeld noch hatte, wo ich noch riesen Fragezeichen hatte und wo ich auch im letzten Podcast gesagt hatte, was ich mir da oder wie ich mir das nicht so vorstellen kann, was das zu bedeuten hat, was man da gehört hat, wo man jetzt gesehen hat, was Apple draus gemacht hat, ja, und das war schon eine recht große Überraschung, zumindest mal denke ich mal, für einige war das eine sehr große Überraschung. Ich finde es sehr gelungen. Macht auch Lust auf mehr.
Ja.
Die Frage ist halt, es wird ja noch einen Moment dauern, bis Entwickler halt Zugriff auf die APIs halt haben und da sich entsprechend selbst in die Dynamic Island halt einbringen können. Da bin ich mal drauf gespannt, was dann halt im ganzen Third-Party-Bereich dann an Ideen kommt. Mhm. Aber das, was man bis jetzt gesehen hat, macht auf jeden Fall Lust auf mehr und zeigt auch mal wieder, ja, diese Software und Hardware aus einer Hand, ja, das, was ja Apple immer sagt und was man ja auch zu Recht Apple immer nachsagt, trifft halt wirklich zu.
Ja. 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 Absolut. Und wie gesagt, sie haben halt und auch viele haben ja über diese Bezeichnung Dynamic Island ganz stark.
Ja, ich habe herzhaft gelacht.
Ja. Ja, im ersten Moment habe ich das auch, aber es trifft genau den Punkt, was es wirklich ist. Du hast in der Mitte eine statische Notch, die fest etabliert ist, und außen herum ergeben sich dynamische Ereignisse und dadurch verkleinert sich die Insel und sie ist dynamisch. Das ist eine gute Bildsprache und je mehr man darüber nachdenkt, je besser ist dieser Titel. Also ich bin da extrem darüber begeistert, über diese Namensgebung, und ich denke, das ist man muss nicht mehr, du machst es auch Journalisten leichter. Du kannst einfach den Begriff hinschreiben, Dynamic Island. Wie solltest du sonst diese Notch beschreiben? Und jetzt hast du wirklich einen griffigen Titel, das ist Dynamic Island und fertig ist. Wie solltest du sonst das Ganze in Worte fassen, was dieses Ding letztendlich kann?
Dynamic Notch, was auch immer, ja, aber.
Ja, aber Notch ist ja auch, hört sich nicht so schön an wie Island, ne? Gut, ich meine, ich denke da in erster Linie an Monkey Island, ne, aber okay, wo ich das gehört habe, mir zwei Begriffe durch den Kopf, Monkey Island, und es gab mal so eine Serie, die in den Staaten lief und die dann irgendwann mal auch in den frühen 90er oder späten 90er, ich weiß es nicht mehr ganz genau, auf Sat.1 lief, Fantasy Island, ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Genau. Ja. Das sind so die beiden Dinge, wo ich sofort dran gedacht habe.
Ja, Gilligan's Island könnte dir auch noch einfallen.
Ja, das ist richtig. Aber letztendlich ist das ein Begriff, der das eigentlich treffend wiedergibt, was das Ganze kann. Und ich bin halt gespannt, was die Third-Party-Entwickler umsetzen. Letztendlich sind es ja im Moment nur Apps, die hauseigenen Apps von Apple. Zum Beispiel, wenn die Musik-App läuft, dass man das Cover sieht. Oder wenn der Timer läuft, dass man die verbleibende Zeit sieht, die dort oben abläuft. Und du hast natürlich eine ganz andere Interaktion mit der Notch.
Ja, auch mit, ne? mit den Icons, die sie hatten, beziehungsweise auch mit den Emojis etc. Da hat sich Apple auf jeden Fall sehr viele Gedanken gemacht, wie sie am besten mit dem Design, ja, beziehungsweise mit dem Loch, was sie im Display haben, mit dem Bereich, wie sie das am besten halt nicht verbergen, aber integrieren können in ihre UI.
Wie sie aus
und der das Not? Haben sie hervorragend hingekriegt. Und vor allem, was du da auch wieder siehst, es gibt ja schon seit langer Zeit Hersteller im Android-Bereich, die halt auf diese Punch-Holes beziehungsweise halt auf die in verschiedenen Größen setzen und auch Positionen im Display. Oval oder rund, nur für die Kamera oder andere Sensoren noch. Das haben wir ja alles schon gehabt, aber keiner hat es irgendwo oder kam auf die Idee, das entsprechend eventuell einzusetzen, beziehungsweise jetzt wie Apple zu integrieren. Haben wir bis jetzt in der Art und Weise noch nicht gesehen und ich bin mal gespannt, wann wir das sehen werden jetzt bei anderen.
Ja, aber selbst das, was Apple umgesetzt hat, ist schon mal sehenswert und das ist schon mal okay. Mhm.
Ja, auf jeden Fall.
Und sie haben wirklich aus einer Not eine Tugend gemacht. Also die Not, dass da irgendwo eine Notch sein muss, die haben sie wirklich sehr gut für sich zu eigen gemacht. Mhm. Und ich finde das toll. Keiner ist, wie du es eben auch sagtest, keiner ist auf die Idee gekommen, das in irgendeiner Weise so umzusetzen. Und das war für mich der Sternmoment dieser Veranstaltung. Neben der Apple Watch Ultra war das Feature, was mich extrem positiv überrascht hat. Allerdings muss ich auch dazu sagen, mich hat damals auch die Touchbar so positiv überrascht und ich habe dann feuchtes Höschen bekommen. Und was ist draus geworden? Das Ding haben sie eingestellt.
Ja, ich glaube, die zwei Sachen kann man jetzt so nicht vergleichen. Ich denke, der nächste Schritt wäre, dass es wirklich unter das Display kommt. Wenn es halt technisch machbar ist und in einer Qualität abzubilden ist, die halt Apple sich vorstellt, die sie gerne haben möchte, dann denke ich mal, wird es halt ganz verschwinden. Aber bis dahin werden wir auf jeden Fall mit der Dynamic Island leben, die hoffentlich ihren Weg dann auch in die Standardgeräte finden wird mit der Zeit. Weil es wäre da auch wieder schade, wenn das halt ein reines Pro-Feature bleiben würde. Ob man das schon in der nächsten Generation sehen oder ob das nochmal dauern wird, bis wir es dann in die Standardgeräte kriegen, muss man mal abwarten. Das könnte auch sein, wie ich eben schon gesagt habe, mit Unterdisplay, dass wir vielleicht in den Pro-Geräten, wenn es halt machbar ist, vielleicht eine Unterdisplay-Lösung sehen werden und wir dann in den normalen Geräten oder in den Standard-iPhones dann vielleicht die Dynamic Island haben, aber das ist, glaube ich, noch ein bisschen früh. Ich denke, wir sind technisch noch nicht so weit, zumindest mal in der Qualität, wie Apple das gerne hätte, dass wir das halt im Unterdisplay einfach sehen.
Ja, du brauchst ja auch dieses LTPO-Panel, was dementsprechend das abbilden kann. Quatsch, brauchst du gar nicht. Du brauchst ein OLED-Panel. LTPO brauchst du ja nur bei ProMotion mit dem einen Herz. Und das eine Herz hat ja nur was mit Always-On-Display zu tun. Komplett falsch gedacht, hast du recht. Also du bräuchtest im Endeffekt, du könntest es eigentlich ins iPhone 14 reinbringen, aber das ist ja im Moment auch nicht Sinn der Sache. Apple will ja die Schere so weit auseinanderziehen wie möglich. Und das ist natürlich auch ein Argument. Diese Dynamic Island ist ein Argument, klar. Ja. Und das ist auch genau der Punkt. Es ist genau der Punkt, der mich dazu im Kopf bewogen hat, sozusagen, oder bewegt hat, eventuell doch auf ein Pro-Gerät zu gehen, wenn ich mir jetzt ein iPhone kaufe, was noch nicht hundertprozentig raus ist. Weil das möchte man als interessierter Technik-Fan schon testen, diese Dynamic Island. Das alles andere, was das Gerät jetzt hat, ProMotion-Display, die bessere Kamera, interessiert mich jetzt nicht in erster Linie, aber diese Dynamic Island ist ein Punkt, der mich extrem interessiert. Und das,
ja, das springt einem natürlich auch direkt ins Auge.
Ja, das ist halt so. Und ich sag mal, wenn das 14 Plus eine Dynamic Island hätte, wäre für mich die Entscheidung klar, das ist das Gerät. Aber ja, das hat mich halt sehr, 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 sehr angesprochen, das Ganze. Ja, aber gut. Muss man sehen. Muss ich noch gucken. Muss ich noch in Medias Res gehen.
Ja, okay, ich bin sowieso nicht im Markt für ein neues iPhone. Nee,
du bist ja ganz neu dabei, hätte ich bald gesagt. Du hast ein recht frisches Gerät.
Ich habe ein aktuelles Gerät, ja, das 13er.
Es ist richtig, genau, sag ich auch. Ja. Ganz frisches Gerät. Und der nächste Punkt, dass es eine Peak-Helligkeit von bis zu 1600 Nits gibt, Outdoor sogar bis zu 2000 Nits, der ist natürlich auch ein Punkt, den man jetzt nicht einfach so unterschlagen sollte, weil das Thema Display-Helligkeit gerade bei iPhones, die man oder generell bei Smartphones, die man sehr viel draußen benutzt, ist nicht zu unterschätzen. Und das ist auch noch ein sehr, sehr positiver Punkt, finde ich. So, und dann gibt es noch ein bisschen was zur Kamera. Die kann jetzt 48 Megapixel. Allerdings nicht so klassischerweise, wie man sich das vorstellt, sondern es gibt Quad-Pixel. Das heißt, die Kamera verwendet ein vervierfachtes Pixel-Binning. Das bedeutet, dass die Pixel zusammengebunden werden sozusagen und dadurch entsteht eine bessere Lichtausbeute. Immer so ganz platt erklärt. Und die Standardbilder werden immer noch mit 12 Megapixel gemacht. Ich habe jetzt mal versucht, das ganz platt runterzubrechen, was dieses vierfache Pixel-Binning letztendlich bedeutet. Und das dient auch letztendlich dazu, die Aufnahmen auf dem iPhone von der Größe nicht explodieren zu lassen. Ne, wenn man die jetzt wirklich in standardmäßig in dieser 48 Megapixel-Größe aufnehmen würde. Wie sich das letztendlich, also generell bei Kamera-Features bin ich ja immer sehr vorsichtig, da im Vorfeld so viel drüber zu sprechen. Das ist eine Sache, die man erst dann besprechen kann, wenn man die ersten Testberichte sieht, wenn man eventuell das Gerät selbst auch getestet hat. Weil über theoretische Dinge zu sprechen, die Produkte können oder die iPhones können oder nicht, gerade im Kamerabereich, das ist immer ganz, ganz schwierig. Und da muss man erstmal Bilder sehen, da muss man Tests sehen und da muss man auch Vergleichswerte haben zu den vorherigen Geräten, um überhaupt sagen zu können, wie gut oder wie schlecht die Kamera ist, ist halt meine Meinung.
Also ich freue mich auf jeden Fall schon auf die ersten Testberichte wieder, die halt auch Schwerpunkt auf Fotografie und Video haben.
Ja.
Weil ich bin mal gespannt, was dieser neue Chip wirklich bedeutet in den Geräten. Klar hast du jetzt auch nochmal die bis zu sechsfach optisch Zoom und so, die klar, da muss man auch mal gucken, wie denn in der Realität die Qualität dann ist. Man hat ja jetzt auch schon gesehen gehabt mit den optischen Zoom, dass das teilweise auch nicht alles Gold was, ist, was glänzt. Jetzt bei dem letzten, beim 13er im Vergleich zum Vorgängern etc. Deswegen mal gespannt, was das ist. Aber gerade mit dem neuen Chip bin ich mal gespannt auf die Testberichte und was Third-Party-Entwickler alles damit machen können.
Ja.
Wie weit die APIs aussehen, können die wirklich eventuell komplett auf die 48 zugreifen? Wie wird das Ergebnis sein, wenn du halt, wie gesagt, jetzt die rohen 48 Pixel halt rausholst? Mhm. Und was können die halt damit machen? Da bin ich mal ganz gespannt drauf. Ja. Weil es ist ja schön, wenn du, wie gesagt, den Chip nutzt und dann schöne Bilder rauskriegst. Aber ja, 12 Megapixel mache ich momentan auch, ja.
Richtig.
Von daher bin ich mal gespannt. Klar ist es schön, gerade bei Nacht, ja, vierfache Lichtmenge, ja, wie werden die Nachtaufnahmen aussehen? Hoffentlich besser als jetzt. Mhm. Aber da hat ja auch Google schon gezeigt, ja, was sie mit ihrer Software alles machen können. Also von daher, klar, Hardware jetzt nochmal mehr Lichtausbeute, okay. Aber mal gucken, was dann, wie gesagt, letztendlich dann wirklich aus dem Chip alles rauszuholen ist, gerade wenn halt Third-Party-Entwickler mal so ein bisschen ihre Magie spielen lassen. Ne?
Das ist richtig. Deswegen kann man im Vorfeld, wo man wirklich noch keine großen, man hat eigentlich noch gar keine richtigen Testberichte über
die Kameras. Ja, du hast halt jetzt das, was Apple halt gezeigt hat
und gesagt hat. Ja.
Und, aber was das letztendlich dann wirklich im täglichen Gebrauch quasi ist, beziehungsweise was kann ein Profi rausholen, vor allem wie sind dann gerade die Ergebnisse halt im Vergleich zu den Vorgängergeräten Und ja, welche Möglichkeiten hat halt Third Party? Das ist halt das, was mich interessiert.
Ja, es ist genau so ein Ding, wie Apple, wenn Apple die Bilder präsentiert, die sie dann geschossen haben. Das sind alles optimierte Dinge, die natürlich unter den besten Bedingungen geschossen worden sind. Man muss halt Real-Life-Tests sehen, gerade bei Bildern. Das ist entscheidend. Was kann der in Anführungsstrichen Otto-Normal-Verbraucher damit anstellen, der jetzt vielleicht nicht so tief im Thema ist, der vielleicht nicht der Profi-Fotograf ist? Das ist doch entscheidend, was bietet dann wirklich den Normalkunden diese verbesserte Kamera. Ne? Es ist genauso, wie sie bei den AirPods Pro sagen, doppelt so gutes ANC. Das muss man hören, das muss man gucken. Ja. Das ist ein Papierwert, das ist ein theoretischer Wert, aber sowas muss man hören. Und das ist das Gleiche, finde ich.
Ja.
Gut. Ich würde sagen, wir sind durch mit dem Allerwichtigsten. Wir haben es, denke ich, sehr kurz zusammengefasst. Wir werden
2 Stunden 9 haben wir bis jetzt.
Es gibt Podcasts, die haben 4 Stunden, 3 Stunden darüber gesprochen.
Ja, wir könnten auch noch, gerade über Dynamic Island. Ja. Und wie gesagt, die Kamera hatten wir eben schon kurz angesprochen. Das sind eigentlich so die 2 Sachen. Ja, mein Gott, 16. Mein Gott, 15, 16. Ich hoffe mal, dass gerade im Zusammenspiel mit der Kamera und dem 16er, dass da einiges geht. Ja, aber das muss man einfach abwarten, ja. Wie gesagt, über Dynamic Island und Kamera könnten wir jetzt noch eine Stunde quatschen, ja.
Ja. Aber wie gesagt, das sind auch Dinge, da muss man wirklich live sehen, wie gut es ist. Auch gerade die Dynamic Island, weil
ja, wobei,
ob man denen nicht vielleicht zu viel Vorschusslorbeeren gibt und vielleicht auch sehr viel Erwartung da reinlegt in diese ganze Geschichte, da bin ich wirklich sehr vorsichtig. Stichwort Touchbar. Wie weit habe ich mich da aus dem Fenster gelehnt und habe gesagt, das ist Innovation, das wird sich durchsetzen. Letztendlich wurde es absolut nicht angenommen. Es gab mehr Kritik als
die Problematik, die du halt jetzt auch wieder hast. Du hast 2 unterschiedliche UI-Angebote oder 2 unterschiedliche Geräte. Oder nee, doch, du hast 2 unterschiedliche UIs momentan im Markt mit der aktuellen neuen Generation.
Ja.
Und die Lösung, die Entwickler halt jetzt für die Dynamic Island machen, wirst du nicht auf den Standard-iPhones halt haben können. Und ist es dann wirklich nur Eye-Candy oder wird es da noch andere Möglichkeiten geben? Das ist halt momentan die Problematik. Ich denke, viele Entwickler wollen halt Dynamic Island auf jeden Fall integrieren und entsprechend umsetzen und einbauen in ihre Apps. Wird noch einen Moment dauern, bis halt das entsprechend verfügbar sein wird für sie, aber es wird kommen. Die Frage ist halt nur, inwieweit was wird da möglich sein, was halt auf den normalen iPhones nicht geht? Und wird man da irgendwas vermissen? Beziehungsweise wie lange wird es dauern, bis halt alle iPhones die Technik haben?
Und es bedeutet natürlich dadurch auch einen höheren Entwicklungsaufwand, weil du ja für das eine Gerät entwickeln musst letztendlich und für das andere, was diese Dynamic Island anbietet. Ne?
Die Frage ist halt, inwieweit oder was werden diese APIs, die es dann für die Dynamic Island gibt, wie weit werden die halt umzusetzen sein auf den normalen iPhones, beziehungsweise was werden sich Entwickler selbst für Lösungen einfallen lassen, um eventuell die aktuelle Notch eventuell wie eine Dynamic Island halt dann integrieren zu wollen. Ich denke schon, dass der ein oder andere Entwickler sich schon Gedanken macht, wie kann er entsprechende Animationen eventuell mit der bisherigen Notch auch auf einem 13er oder auf einem 12er entsprechend umsetzen. Ja. Mhm. Inwieweit das natürlich dann von Apple gewollt ist, ist eine ganz andere Frage. Ich denke, da wird sich der ein oder andere auch schon Gedanken machen. Ja. Was kann er halt auf den alten oder auf den Standard-iPhones da entsprechend eventuell selbst machen? Ja.
Und sicherlich ist es nach meiner Meinung auch so, dass es nicht für jede App überhaupt Sinn macht, solche Features anzubieten oder die Dynamic Island überhaupt mit einzubeziehen in die App.
Ja, okay, inwieweit das beim Taschenrechner halt Sinn macht, ist die Frage. Ja.
Zum Beispiel. Da muss man halt, mir fallen jetzt keine Ideen ein, wo es Sinn, unbedingt Sinn ergibt oder nicht, ja, vielleicht doch auch bei einer Liefer-App, um permanent den Status um eingeblendet zu sehen, es dauert jetzt noch 10 Minuten, bis deine Pizza da ist, ist natürlich auch ein schöner Werbeeffekt. Du hast natürlich präsent dein Logo oben in der Dynamic Island, immer präsent. Solche Dinge sind interessant, denke ich. Ja, oder bis das nächste, dein Uber da ist, dauert jetzt noch 50 Minuten, bis dein Uber kommt oder keine Ahnung. Es gibt ja viele Möglichkeiten, die man hat, da was unterzubringen. Und dadurch, dass sie halt dynamisch ist und du kannst ja auch damit interagieren, ist es eine schöne Sache. Und ich komme im Moment immer mehr zum Schluss, dass ich doch irgendwie ein Pro-Gerät mir einschaffen muss, um das alles ausprobieren zu können. Ja. Und ich glaube, dessen ist sich Apple auch bewusst, dass sie wirklich dieses Feature nur in den Pro-Geräten erstmal eingebaut haben, weil sie damit sehr, sehr viele Kunden animieren, doch das Pro-Gerät zu kaufen. Das ist ganz, ganz eindeutig meine Meinung dazu. Ob das letztendlich gut ist oder nicht, aufgrund der verschiedenen UI- und Bedienkonzepte, das wird sich herausstellen. Die Touchbar gab es ja auch nicht auf allen Geräten und vielleicht war das auch ein Grund, dass die Touchbar sich nicht durchgesetzt hat.
Ja, wobei das ist wieder ein Stück Hardware. Wie gesagt, das andere ist ja jetzt erstmal viel Eye-Candy und UI.
Naja,
und da muss man mal gucken, inwieweit. Das ist nochmal, würde ich sagen, nochmal ein bisschen
Unterschied. Ja, es ist ja auch Hardware in Kombination mit Software. Weil du hast ja die Notch Hardware technisch eingebaut, die mit Software.
Ja, wobei die Funktionalität beziehungsweise das, was du in der Notch ja hast, nichts anderes ist wie das, was du in den anderen iPhones ja auch hast.
Ja.
Das Einzige ist ja wirklich, wie sie das in die UI integriert haben.
Und das, die Positionierung der Notch, ne? Die
ist ja auch anders, mein Gott, wie gesagt, da sage ich jetzt einfach mal Scheiß drauf. Ja.
Ja.
Die Funktionalität ist dieselbe. Das Einzige ist halt wirklich, wie sie es in die UI integriert haben. Wie gesagt, die 3 Pixel, die du jetzt zum Rand hin noch hast, die machen den Kohl auch nicht fett. Ja. Es ist halt wirklich Eye-Candy beziehungsweise die UI-Frage, ja, inwieweit das den Unterschied ausmacht zum Standard-iPhone. Ansonsten hast du von der Hardware dasselbe drin. Die Position ist im Prinzip sehr gleich. Du hast halt nur noch ein bisschen Display oben drüber, ja. Und sie ist ein bisschen kompakter geworden, wenn du jetzt rein mal von der Fläche ausgehst, ja. Von daher ist es für mich nicht unbedingt, was die Hardware jetzt betrifft, vergleichbar zur Touchbar. Weil die hat ja wirklich deine F-Tasten ersetzt. Die war in der Tastatur ja im Prinzip greifbar. Was du jetzt momentan hast, ist halt wirklich die UI, ja, wie sie halt integriert wird, die Funktionen, die halt da abgebildet werden. Ist das jetzt wirklich, oder könnte sich das zu so einem Problem entwickeln, wie du dir es eigentlich mit der Touchbar geschafft hast? Weiß ich jetzt nicht, ja.
Ja, das ist vielleicht auch ein starker Vergleich, der stark hinkt. Oder ein schwacher Vergleich, der stark hinkt, sagen wir es mal so.
Du hast die Problematik auf jeden Fall erstmal im Raum stehen. Es könnte ein Problem werden, je nachdem, was auch Apple an First Party dann einfach für Nummern jetzt abzieht, ja, in dem Bereich. Wie gesagt, wenn da wirklich Funktionalität kommt, die mir einen Mehrwert bietet, den das Standard-iPhone nicht abbilden kann, habe ich mir damit eigentlich, wie gesagt, ein Problem geschaffen, was eventuell dann auch wieder für Bauchschmerzen sorgen könnte. Aber das sehe ich jetzt momentan so noch nicht, weil ich jetzt außer, wie gesagt, ich bleibe einfach mal bei dem Begriff Eye-Candy, keine Funktionalität gesehen habe, die ich schwer vermissen würde im Moment auf dem Standard-iPhone. Aber da muss man mal abwarten, was halt eventuell noch kommt, beziehungsweise wie sich das wirklich im täglichen Gebrauch oder mit den Apps dann einfach, gerade wenn halt Third-Party kommt, wie sich das halt noch entwickelt. Und dann ist halt die Frage, wie schnell tropft halt die Technik runter in die Standard-iPhones.
Ja. Ja, gut, das ist ja eine Sache, die letztendlich bei Apple stattfindet, dass dann von Proge geht und was runtertropft. Das sehen wir ja auch in der, haben wir auch in der Vergangenheit gesehen, ne, dass das passieren wird letztendlich. Das kann man sich ja abmalen oder kann man sich an 10 Fingern ausrechnen. Ja,
die Frage ist auch, wann werden wir das in den iPad Pros sehen?
Naja, da gibt es ja letztendlich keine Notch in dem Sinne. Das ist ja alles im Rahmen untergebracht. Da steht ja nichts raus.
Ja, aber ist das ein iPhone-Only-Ding?
Schon, weil du das ist ja an der Notch aufgehängt, das Ganze. Also von daher glaube ich nicht, dass das im iPad irgendwo sichtbar sein wird. Würde nach meiner Meinung UI-technisch keinen Sinn ergeben. Weil hier haben sie ja nur zwangsläufig das darum gemacht, weil sie halt aus der Not eine Tugend gemacht haben. Ja, wir werden sehen. Ich bin halt nur immer auch sehr vorsichtig, weil ich mich bei der Touchbar so aus dem Fenster gelehnt habe. Habe ich mich jetzt hier ein bisschen oder versuche mich zu bremsen mit meiner Euphorie. Aber egal, wo man im Moment hinhört, egal welche Publikation sich über die Dynamic Island äußert, alle sind sehr, sehr positiv und alle sind sehr euphorisch. Naja, schauen wir mal. Gut, wir wollen es jetzt nicht noch länger in die Länge ziehen, das Ganze.
Über die zwei Themen können wir noch eine Stunde reden, ja.
Ja, man wiederholt sich dann ja irgendwann, ne, letztendlich. Ja. Das ist halt so. Wir haben jetzt 2:20 gleich erreicht.
Fast,
Das passt.
Ja.
Und wir können das Ding eigentlich für heute dicht machen. Aus unseren statistischen Zahlen, aus unseren Erhebungen kann ich nur sagen, dass wir gerade bei diesen Keynote-Folgen immer mal so Event-Hörer haben. Die Downloads sind immer da so ein bisschen höher als bei den normalen Folgen. Und wir beide würden uns sicherlich freuen, wenn ihr nicht nur bei den Event-Folgen zuhören würdet, sondern auch regelmäßig bei uns zuhören würdet. Weil wir haben immer so einen Peak zwischen 10% und 12%, gerade bei diesen, wie gesagt, Keynote-Folgen, WWDC folgen und gibt uns doch eine Chance, hört doch einfach mal ein paar Folgen länger zu und bleibt doch mal an Bord oder bleibt doch einfach mal im Café sitzen, trinkt nicht nur ein Espresso, sondern trinkt vielleicht auch mal ein Latte Macchiato. In diesem Sinne würde ich sagen, wenn alles gut geht, hören wir uns dann mit einer klassischen Folge nächste Woche wieder.
Jawohl, machen wir.
Okay. Bis dann. Ciao.